Vater hat es uns später erzählt, er hat es so im Hintergrund mal geplant, weil er hat ja so Papiere dabei gehabt, die hätte man nie mitnehmen dürfen. Also hätten die uns bei der Einreise schon, also bei der Ausreise der DDR damals schon geschnappt, hätten die schon Zeugnisse im Auto gefunden oder hätten die spätestens da wären wir weg gewesen. Toll, weil vor allen Dingen diese Siegerehrung war in München und da Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer, alle waren da. Und dann kam dieses Video da, wie ich dann Dresdner Stadion stehe und dann sage ich, der beste Sommelier kommt aus Dresden, wo auch der beste Fußballverein Deutschlands herkommt. Und das hat in diesem Raum mit, glaube ich, 200, 300 Menschen für viel Freude gesorgt. Fand ich sehr nett. Also der war, A, durfte ich ihn abholen am Bahnhof, was für mich schon das größte Erlebnis war mit dem Reus von Johannes King. Und der Reus Johannes King war, dass er beim Rückwärtsgang fahren erst nach 5, oder falsch übertrieben, nach 2 Metern gebremst hat. Also wenn man rückwärts gefahren ist, musste man einblenden. Wenn man jetzt bremst, geht das Ding 2 Meter weiter. Also man musste frühzeitig bremsen.
Good morning Deutschland, Indien, Japan, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich und Sachsen. Wir sind wieder zurück nach einer wohlverdienten Sommerpause, sind wir wieder da und einige von uns haben auch etwas mehr Souvenirs aus dem Urlaub mitgebracht als geplant. Ich habe ja nicht nur gefühlt 20 Kilo mehr auf den Rippen und bei Thomas sind es wahrscheinlich einige Urlaubsgeschichten mehr.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und bei Sebi Sebastian, ich vermute mal, unser Edeka-Spezialist hat möglicherweise seine Nase mal wieder bei gewissen Sonderangeboten der Kühltheke und der Gemüsetheke gemacht. Und wird er uns wahrscheinlich mit Sicherheit heute offerieren, wenn es darum geht, die heutigen Tröpfchen unseres Gastes nämlich zu beschreiben. Aber keine Sorge, wir sind hochmotiviert. Gebräunt.
Dietmar, wir haben fast die ganze Welt erobert, wie du es gerade schon aufgezählt hast. Ja. Deshalb wird es endlich Zeit, dass wir in den sächsischen Podcast-Charts auch endlich mal ganz oben sind.
Ja, haben die eigentlich einen eigenen Chart? Ja. Haben sie?
Ja? Ja, ganz sicher.
Mit Sicherheit.
Ganz sicher.
Ja, es wird Zeit.
Ja.
Unser Gast, den wir heute haben, der hat uns Weine mitgebracht, die wir heute erraten dürfen.
Und für mich immer eine Herausforderung, gerade wenn wir so eine lange Pause haben, wir fast ein Vierteljahr, glaube ich, nicht produziert, wir beide, dass wir jetzt einen Gast haben, der auch noch richtig was kann. Wir müssen uns richtig anstrengen heute. Die Messlatte liegt ganz, ganz weit oben.
Auch das Rest macht Sebi.
Ja, gut. Und wenn die Latte hoch liegt, das kennst du ja auch in deiner Größe.
Welche meinst du? Egal. Ja. Sebi, bei dir? Wenn die Katzen aus dem Haus sind, tanzen die Mäuse auf den Tisch, ist Stichwort.
Genau. Ja. Wir haben das Studio hier gekapert
und
haben eine eigene Folge produziert.
Ja.
Und das war sehr schön. Und jetzt seid ihr wieder zurück. Und bisher gab es noch nicht viel Ärger. Also glaube ich, dass alles okay war.
War saugut. Ihr habt das richtig gut gemacht, ihr zwei.
Also ich muss auch es lob.
Dankeschön.
Ich habe Dietmar auch gesagt, er soll jetzt häufiger in Urlaub fahren.
Mach ich gerne.
Wer ist denn heute da, Dietmar?
Na gut, okay. Unser heutiger Gast, nominiert und ausgezeichnet für den Rolling Pin, 3-mal ausgezeichnet als Sommelier des Jahres, er zählt seit 2023 zu den Top 50 Sommeliers in Deutschland und erhielt 2018 den VDP Traubenadler Sommelier. Nach 20 Jahren Sterne Gastronomie entschließt er, sich einem breiteren Publikum zu öffnen und eröffnet in Dresden im Jahre 2015 die Weinzentrale. Er zeigt Wein gern unverkorkst. In seiner Weinzentrale hat er lange Zeit Weinshow-Tage gegeben, wobei Show sich nur auf das Wort zeigen beziehen soll. Er ist kein Poser, er ist kein Angeber, er ist Sommelier, er ist Restaurantleiter, ein Weinflüsterer, ausgezeichnet vom Magazin der Feinschmecker als Weinbotschafter 2024. Mit seinem Freund Friede hat er ein Pop-Up-Restaurant im Weingut Schuh eröffnet. Mit Friede, dem ehemaligen Sous-Chef von Max Strohe, erwarten Gäste ein 4-Gang-Menü inklusive Weinbegleitung. Nach 9 erfolgreichen Jahren allerdings schließt er, und zwar am heutigen Tage, seine Weinzentrale in Dresden. Aber er ist auch Fußballfreund, Duellmeister. Die ersten Tränen für seinen Verein Dynamo Dresden vergoss er im Jahre 1979. Sein Weg als Sommelier war ihm praktisch in die Wiege gelegt. Seine Eltern leiteten zur DDR-Zeit die Gastronomie im Berliner Fernsehturm. Flüchtlingswendekind. Bremerhaven war der erste Stopp. Seine prägenden Zeiten hatte er in Deutschlands besten Restaurant der Waldstube von Harald Wohlfahrt. Harald Schmidt war neben Franz Beckenbauer der knuddeligste Gast. Die Liebe führte ihn zurück nach Dresden. Gemeinsames Frühstück mit der Familie ist ihm heilig. Der beste Ort für den Ausklang einer durchfeierten Nacht ist seine Couch. Er hätte so gern das Talent zum Singen. Die Schlemmerschnitte aller Johannes King hat ihn nachhaltig geprägt. Auf der Webseite von The Chef Stories wird er so beschrieben. Jens hat die besondere Gabe, sein komplexes Fachwissen so entspannt zu vermitteln, dass sich jeder, egal ob Weinneuling oder Fortgeschrittener, mitgenommen fühlt. Bei ihm wirkt nichts gekünstelt, er zelebriert Weinerlebnis pur. Herzlich willkommen in unserer Runde, Jens Pierzonka.
Hey. Hey, tausend Dank. Übrigens Fernsehturm Dresden, nicht Fernsehturm Berlin, aber kein Thema.
Die paar Meter Unterschied. Ja.
Ich wusste gar nicht, hat Dresden einen Fernsehturm.
Aber wie?
Offensichtlich,
ja. Anscheinend.
Nee, vielen, vielen Dank, das war ja ganz, ganz toll. Eins fehlt noch.
Was?
Bester Schiedsrichter 1988, 89 im Kreis Dresden.
Ach.
Ja.
Bester Schiedsrichter ja. Auf Dresden.
Ja. Deshalb hatten wir ihn noch eingeladen.
Ja, mit Urkunde, allem Pipapo.
Ja. Aha. Also du bist ja richtig Fußballer, ne? Wenn man es so sieht.
Also
oder?
Fußballer nicht mehr, das merkt man auch am Hüftgold. Aber Geher ins Stadion definitiv, ja, ganz, ganz groß. Und dann auch Ultrablock und Vollgas. Gegenstück, ganz schickimicki beim DFB, in den VIP-Bereichen, für die Weine verantwortlich, was da so bei jedem Heimspiel ausgeschenkt wird, ja.
Wie bist du da eigentlich hingekommen zum DFB?
Ja, ich war über 1000 Ecken, glaube ich. Also diese Stelle wurde damals von Franz Beckenbauer ausgelotet. Also er wollte halt, dass alle Stadien in Deutschland deutschen Wein ausgeschenkt wird bei den Länderspielen und dass auch ein Sommelier dabei ist, der das ein bisschen einen Plan hat, wie man die Flaschen aufmacht. Und da wurde das ausgeschrieben und der Fritz Keller, der ehemalige DFB-Präsident, mit dem ich ja ziemlich dick bin, sage ich mal, hat auch gesagt, das ist dein Job, Fußballfan, ein bisschen Wein kannst du auch. Und dann habe ich mich da beworben und dann ging das ziemlich schnell und jetzt mache ich das 2 Jahre lang. Und ein Jahr gibt es noch und vielleicht geht es ja auch weiter. Alle Heimländerspiele und alle Pokalfinals der Frauen und Männer. Da geht schon was. Da ist schon ganz schön Tock unter der Haube, ja.
Ein totaler Traumjob.
Ja, mega. Also,
was gibt's denn für besseren Job als Fußball und Wein?
Ja, also ich, das ist ja sowieso mein Part, definitiv. Das ist genau das, was ich voranbringen möchte. Auch in Dresden gern. Da dauert's dann ein bisschen länger, aber das kriegen wir auch noch hin. Aber bei den Länderspielen, das ist schon, macht schon echt Spaß. Also man sieht natürlich alles. Man trifft alte Spieler, also die man vielleicht vor 20 Jahren noch gehuldigt hat. Die trifft man dann persönlich. Und ein bisschen Wein gibt's auch dazu und die Stimmung ist cool. Man lernt das Stadion leer vorher kennen und das Coolste eigentlich der Shoppen danach, wenn alle raus sind, sitzt man nochmal da mit ein paar Kollegen und trinkt dann noch ein Gläschen Wein im leeren Stadion, wo noch vor ein paar Stunden noch die Hölle los war.
Ich finde es ja geil.
Das ist schon nice.
So ein Bild irgendwie nach so einem Meisterschaftskampf, also Pokalfinale irgendwie gewonnen und so weiter und statt ein Bier in der Hand sitzen alle mit so einem Weinglas und ja. Feiern sich und schütteln noch irgendwie die Pulle. So, das war ein neues Bild.
Ja, statt Weißbierdusche kommt Jens dann mit so einer Weißweinflasche, ne?
Ja.
Und macht eine Dusche daraus.
Nee, das ist, ich finde das jetzt auch gar nicht abwegig. Also klar ist Bier ein Thema, klar, logisch auf jeden Fall, aber ich finde so ein Riesling Kappi zum Spiel, das macht doch Spaß. Also meine, besser geht's ja gar nicht. Also es gibt ja auch Ideen, welcher Wein zu welchem Spiel passt, also auch im Nachhinein, welcher Wein hätte denn zum Beispiel zum Finale mit Mario Götzes Siegtor gepasst? Also da kann man ja schon ein bisschen rumspinnen.
Das stimmt.
Ja.
Ich habe danach einen kleinen Champagner aufgemacht nach dem Spiel damals.
Champagner?
Ja, nach dem Götze-Spiel, nach dem 2014 bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Wer saß eigentlich im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, als Deutschland so sensationell 7-1 gegen Brasilien gewonnen hat, im Flieger von Brasilien nach Deutschland und konnte das Spiel nicht sehen? Unsere Weinprinzessin.
Icke, richtig. Und ich kann euch sagen, Alkohol war alle im Flieger. Gab's nicht lange. War doch traurig dann, trauriges Ende.
Du hast ja damals die Medientechnik mit bei der WM gemacht. Fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, ne?
Nee, für die Welt.
Für die Welt.
Für die Welt, ja. Öffentlich-rechtlich war mir zu klein.
Und zum Halbfinale musstest du wieder nach Hause und saßt im Flieger.
Genau, ja. Von Rio nach Paris.
Hast du das eigentlich von oben gesehen, das Spiel?
Nee, aber der Pilot hat immer den Spielstand angesagt. Ja. Und deswegen war sehr schnell der Alkohol alle Flieger. Also, ja.
Ich habe das Finale
traurige Rückflug.
Ich habe das Finale fast verpasst, weil ich von Hannover nach Hamburg mit dem Bus fahren wollte und bin mittags um 12:30 in Hannover in den Bus gestiegen. Von Hannover nach Hamburg braucht man normalerweise 1:45. Und da war eine Vollsperrung auf der Autobahn und es dauerte und dauerte und dauerte. Und irgendwann nach Stunden fuhren wir wieder und dann sagte der Busfahrer, hat hier jemand einen Busführerschein? Niemand hob die Hand und sagte, ja, dann haben wir ein Problem, weil jetzt habe ich meine Zeiten überschritten, wir müssen jetzt Pause machen. Und fuhr rechts ran und musste Pause machen, nachdem wir 6 Stunden im Stau standen. Und ich war pünktlich um 20:57 Uhr, um 21 Uhr war Anpfiff, 20.57 Uhr war ich zu Hause. Also es hat ganz, ganz gerade noch gereicht für die Nationalhymne.
Wo warst du?
Zu Hause. Also Halbfinale gearbeitet, ein Tisch im Restaurant. Wir haben sie gehasst. Ja, also wie kann man nur bei so einem Spiel im Restaurant sitzen?
Und, definitiv keine Fußballer.
Nee, also waren durch den Fernseher in der Küche und die Gäste wollten doch dann auch die Weine von hinten, von vorn alles erklärt haben und ich stand immer da und hörte die in der Küche immer alle schreien und toben und dachte, oh nein, oh nein. Aber bei den 7 Toren, ja, ich glaube 3 habe ich auch gesehen davon. Ja. Ja. Und beim Finale zu Hause und inklusive Corso durch Dresden. Also dann mit Vollgas, Fahne raus und Tochter im Auto, Sohn hat schon geschlafen. Und ja, das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja. Und sehr schön. Tolle Zeit. Mhm. Dann lass uns doch mal gucken, welcher Wein heute zu dieser Folge passt.
Ja.
Jens, du hast das Thema bestimmt, wie immer die Gäste das bei uns machen. Mhm. Was ist unser Thema heute?
Sachsen. Ja. In Sachsen wachsen nicht nur die schönsten Mädchen, sondern auch die schönsten Weine. Oder fast die schönsten Weine. Sollen wir schon machen, ja?
Ja, ja, gerne.
Einfach immer.
Gerne.
Also alles blind natürlich.
Ja, weil die Frage, wie kommst du auf das Thema und so, die können wir uns jetzt auch sparen, weil genau, dann wissen wir es ja.
Warum ja, also die Frage war, was machen wir für ein Weinthema und ja, das war eigentlich vorgegeben, sage ich mal. Alles andere wäre langweilig gewesen. So, Korken mit eigenem Initial drauf, das könnte schon verraten, um was es geht. Ach, shaken wollte ich noch vorher. Steht nämlich auf dem Etikett, ja. Das seht ihr noch
nicht. Shaken geht auch immer gut für die Reichweite dieses Podcasts. Seit Christian Lohse wissen wir das. Schütteln, wackeln, was auch immer und sofort kommen 1 Million Leute auf YouTube dazu.
Okay. Aber habt ihr gesehen, dass er das Ding einfach mit der Hand aufgemacht hat? Er braucht gar keinen Korkenzieher.
Nee, das
irre, wa?
Das Wahnsinn. Hin. Also nach 30 Jahren Sommelier kriegt man das hin. So, wir machen mal.
Das können nur die ersten 50 besten Sommeliers Deutschlands.
Ich habe mir auch heimlich ein Glas mitgebracht.
Das ist gut. Ja, sehr gut. Wir zeichnen übrigens vormittags auf, das heißt, heute trinken wir auch um 11 Uhr. Ich habe auch schon so ein Spuckglas wieder dabei.
Ja, beste Weinzeit. Also alle Weinproben, die Sinn machen, sollten eigentlich vormittags stattfinden.
Da schmeckt man mehr, ne?
Ja,
da ist vormittags.
Der Gaumen noch frisch, da ist man selbst noch frisch.
Ja, bedient man nicht.
Nee, ich bin morgens
nicht frisch.
Ich bin Schauspieler geworden, um später aufzustehen.
Ja, okay. Ist gar nicht, also auch anders ist ja nicht frisch.
Also man kann Alkohol auch später trinken, um Gottes Willen. Mhm. Also das macht ja auch Sinn manchmal. Aber für sowas jetzt, sowas ganz Offizielles, was ist hier passiert, sowas ganz Ernsthaftes natürlich, macht man das vormittags. So. Also, man könnte erkennen, um welche Weinfarbe es sich handelt.
Das ist ein Weißwein.
Ja, ein Weißwein.
So, volle Punktzahl. Ja.
Laut Christian Lohse ist der nicht weiß. So,
Entschuldigung. Nein, du darfst Weißwein sagen, aber nicht, er ist weiß.
Ja. Also, ja. Und das, ja, eher gelb, aber man sieht vielleicht.
Helles Gelb?
Helles Gelb, aber man sieht, wenn man hinschaut, er ist, sage ich mal, nicht ganz glockenklar. Mhm. Auch so gewollt.
Ach, ich dachte, das liegt daran, dass ich keine Brille auf habe, dass der so ein bisschen unscharf aussieht.
Dafür habe ich es extra aufgesetzt.
Das ist aber immer, wenn ich dich angucke, dann habe ich auch mal eine Unschärfe.
Ja.
So, wir übertreiben es aber nicht. Wir trinken einfach einen ganz großen Schluck und freuen uns. Also, sehr zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Jeder Gast bringt einen Trinkspruch mit. Hast du einen dabei?
Noch nicht. Also, ich beim dritten Flasche fällt mir ein.
Okay, dann denk drüber nach. Ja? Dann übernehme ich diesen Wein und mache für dich den Trinkspruch.
Okay.
Müssen wir noch warten.
Ja. Trinkspruch dauert immer ein bisschen länger bei mir. Mhm. Einer der größten Sommeliers unserer Zeit macht sich heute am Tisch hier breit. Endlich einer, der uns vom Weine was erklärt, von dem sich die zu viel ernährt. Kam aus Dresden mit weiter Reise extra zu uns nach Berlin, bekommt den Weinbotschafter des Jahres 24 bald verliehen. Bei schlechten Witzen gibt's heute eine Beule, denn Jens holt raus die Sachsenkeule. Trinken heute Sachsenweine, alle klasse, lecker, feine. Apfelquitte, Anis und Holunderblüte oder Tankstellenbrombeerstrauch, meine Güte. Schmeckt vielleicht auch etwas Tonka. Herzlich willkommen, Jens Pizonka.
Toll. Der Wein ist jetzt warm, aber es war ein Toast. Ja. Macht, glaube ich, den Tag einfacher.
Ja, läuft schon viel besser.
Ja.
Ja, ein guter Starter.
Ja.
Für so einen Tag.
Genau. Lebendig.
Bild. Frisch.
Ja, definitiv. Mhm. Ja, also ist so, wäre jetzt in der Weinzentrale so ein Einstiegsgeschichte, aber schon mit ein bisschen Anspruch. Also nicht ganz so easy. Mhm. Hat so ein bisschen was Salziges. Und als ich ihn im März 2023 das erste Mal aus dem Fass probieren durfte, mit dem Winzer zusammen, haben wir beide festgestellt, der schmeckt ja extrem nach, oder riecht vor allem extrem nach Schießpulver oder wie wir DDR-Zeiten immer als Zündplättchen, ich weiß nicht, gab es das im Westen auch?
Ja, wir hatten ja auch so diese Spielzeugrevolver.
Da gab es auch Zündplättchen? Und wie ist es bei euch?
Ja, das gibt es ja heute auch, ne? Das sind diese roten Teile, die du dann in reinlegst und dann mit rumballerst.
Ja, und die hießen früher, also DDR hieß es Zündplättchen. Wie ist es bei euch?
Munition,
okay, alles klar. Also mit Munition. Und wenn man da drauf drückte, dann kam dieser Schießpulver-Schwefelgeruch und den hat man dort extrem gespürt. Der hat aber leider jetzt ein bisschen verloren durch die Füllung, aber hat trotzdem noch so ein bisschen was, ich nenne es mal funky.
Funky?
Ja, funky.
Funky, guck mal, das erinnert mich an den Rosé Funky Punky von Gottfried.
Den du mitgebracht hattest neulich. Ja, richtig.
Aus einem Herrenhof Lamprecht aus Österreich.
Ja, ja, und die haben dann Funky Punky
drauf. Der hat Funky Punky drauf geschrieben und der hat auch, also der ist grandios. Ich bin nie der Rosé-Trinker gewesen, aber der hat mich echt überzeugt. Der hat auch irgendwie in Deutschland einen Wahnsinnspreis gekriegt mit 95 Punkten. Also auch sehr, Funky ist das sofort. Ja.
Dietmars Leben sofort, ist ding. Komisch. Auf seiner Frau steht auch drauf, Pornstar Martini. Also insofern denkt er da nichts mehr.
Sibi, also, was sagst du?
Ich sage, was ich sehr interessant fand, war, als die Flasche offen war, ging mir zuerst so eine Art Hefegeruch durch, aber wo du sagtest, diese Zündplättchen, dann konnte ich das richtig verknüpfen und man hat sofort so ein Erinnerungsding an die Kindheit. Er ist ziemlich strong, also ich finde, da macht eine Ansage, ne? Und ich finde auch ein bisschen säuerlich.
Ja.
So, deswegen finde ich ihn schwierig für alleine, aber zum Essen bestimmt mega.
Also, wo er grandios kommt, ist mit Austern, wenn man das noch essen darf heutzutage. Aber Austern ist natürlich dazu durch diese Säure, die Salzigkeit und durch diese extreme Frische und nicht so viel Frucht. Also ist jetzt der macht ja jetzt keinen Frucht-Potpourri auf, ist das Hammer dazu.
Also, ja, dann dürfen die Austern jetzt geliefert werden.
Ja, bitte. Johannes King, bitte öffnen Sie jetzt.
Öffnen Sie jetzt die Truhe.
Das hat mir eben kurz ein bisschen Sorge gemacht, das Stichwort Johannes King. Ihr habt ja mal 4 Jahre zusammengearbeitet auf Sylt. Und als wir uns eben kennenlernten, sagte Jens zu uns, ja, ich habe eben gerade auf dem Weg noch mit Johannes telefoniert. Mhm. Dann dachte ich so, okay, was kommt jetzt?
Er hat heute keine Zeit.
Aber Johannes hat sich wohl nicht allzu schlecht über uns geäußert.
Nee, er hat das gesagt, dass ich mich freuen darf, wenn ich jetzt nach Berlin fahre und bei euch gleich am Tisch setze.
Sehr schön. Ich habe ihn noch ein bisschen geimpft am Wochenende.
Du hast ihn auf Sylt gerade getroffen.
Ich habe ihn auf Sylt getroffen, ja. Ja. Nein, also ich finde, also was du bei dir sagst, ist säuerlich. Mhm. Ja, so eine kleine leichte Säuerlichkeit ist dabei, aber keine, die wehtut.
Na, nicht
so,
als unangenehm. Nicht.
Nee, genau.
Einfach nur alles kräftig, ne?
Genau. Ja, so ein bisschen Bad Segeberg, Radebeul, Festspiele, Karl May. So, ne, mit dem Schwefel.
Ja, durchaus, klar.
Ja. Zum Plättchengeruch. So, und ich bin natürlich jetzt nicht unbedingt sicher, was das jetzt für eine Rebsorte ist, aber ich meine, so die Rebsorten, die in Sachsen ja oftmals angebaut sind, ist ja Müller-Thurgau, Goldriesling in die Richtung gehend. Dornfeld ist es nicht, das können wir ausschließen.
Ja.
Es ist so gut, ein Fachmann neben sich sitzt.
Ja, ne? Ja. So, ja, ich hätte jetzt irgendwie vielleicht Müller-Thurgau gedacht, aber wahrscheinlich ist das noch ein bisschen zu säuerlich, weiß ich nicht.
Es gibt schon auch Müller-Thurgau, die auch eine ansprechende Säure haben, aber das ist er jetzt nicht. Es ist auch eine Rebsorte, die vielleicht gar nicht so nach Säure schreit. Das ist einfach wirklich so gewollt. Also wenn man in die Tiefe gehen darf, wir haben den relativ früh gelesen, also geerntet, schon im August. Mhm. Und das bringt ihm auch so ein bisschen diese Knackigkeit mit. Mhm. Und mit relativ wenig Öxle, also 78 Öxle ist ja jetzt nicht viel. Und dann haben wir ihn mit Schalen und teilweise auch mit Stielen vergoren, was ihm auch so ein bisschen diesen Grip und auch ein bisschen diese Bitternis mitgibt. Mhm. Auch so gewollt, definitiv, um ihn einfach so ein bisschen funky zu machen. Und dann lag er halt relativ lange im Holzfass auf der feinen Hefe, was ja immer gerade so immer so angesagt ist, lange auf der Feinhefe, ist immer, klingt immer total cool. Also wenn ihr irgendwann mal irgendwo in einem Weingut unterwegs seid und Weinproben habt und immer mal so zwischendurch fragen, lag der eigentlich lange auf der Feinhefe, und dann habt ihr schon mal 100 Punkte, der Winzer wird größer werden und die Augen werden groß und die anderen werden alle sagen, ach scheiße, der hatte doch Ahnung.
Feinhefe,
ja, die Feinhefe. Ja, das klingt sehr intelligent. Also das macht den Wein halt wirklich sehr langlebig, wenn er etwas länger da auf diesem
der Feinhefe liegt. Ist auch schön, wenn man eigentlich so zum Menschen irgendwie sagt, so die nicht du bist dick geworden, sondern du hast irgendwie so eine schöne Feinhefe, weißt du?
Hätte ja. Du als Kind mehr Feinhefe bekommen, wärst du auch größer geworden.
Vielleicht. Oder auch nicht. Ja, also
andere hätten da, mehr Haare bekommen.
Das war der Plan, dass der Wein halt wirklich auch noch ein bisschen durchhält und dass er halt wirklich diesen Grip hat und diese ja, ein bisschen Säure und diesen Knack, und das ist ganz gut gelungen. Und der kommt super an. Also Leute, die mit dem Thema Naturwein, geht ja so in die Richtung, jetzt nichts am Hut haben, kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Also dringend, also wir verkaufen das wirklich in größeren Mengen an der Bar.
Das und wird sich heute Abend mit Sicherheit bei der Straßenbahn auch gut tun.
Ja.
Oder?
Also heute, in der Straßenbahn?
Heute ist, also nicht, nee, also zur Blockade der Straßenbahn heute bei dir im Laden.
Das ist, ja, ach ja,
in der Weinzentrale, oder?
Das haben wir vor, ja. Also ansonsten müssen wir uns selbst dahin stellen. Aber das wird bestimmt, also das die Menschen werden kommen und werden
das. Also es ist ein Aufruf heute an alle Dresdner. Bitte zur Weinzentrale. Heute gibt es Weinausschank auf den Schienen.
Dietmar, ein Podcast läuft ja länger. Heute am 30.08. müssen wir dazu sagen. Nicht, dass die jetzt jeden Tag dahin laufen danach.
Ja, das ist leider so.
Ja, ja, aber vielleicht macht er dann wieder auf.
Oder zur Elbzentrale, die gibt es ja auch noch. Ach, da kann man auch. Da gibt es zwar keine Schienen, aber da kann man dann trotzdem Spaß haben.
Darüber müssen wir gleich nochmal reden, aber lass doch mal die Hosen runter jetzt.
Ja, die lasse ich jetzt runter. Und zwar.
Das ist auch lustig, du drückst dich drum, ne?
Ja. Heißt das Ganze Pinot Funky.
Oh, yeah.
Deswegen das Ton trifft sich doch mit dem T-Shirt.
Ja, ja. Alles passt. Also Funky passt, Pinot passt, Shake Me passt. Etikett finde ich sehr, sehr gut gelungen. Kann man sich drüber streiten. Aber
so ein bisschen 70er, ja.
Zum Funky-Thema finde ich es ganz cool. Ja. Ja, Weißburgunder aus dem Jahr 22, wie gesagt, relativ früh gelesen von Matthias Schuh. Guter Freund von mir, und wir spinnen da ab und zu mal rum. Wir hatten auch schon andere Weinprojekte, und das ist jetzt dieses Funky-Thema, was aber wahrscheinlich auch dann nach dem 30. August dann auch nicht mehr so viel im Keller sein wird. Also das merkt man jetzt schon, dass das sehr zurückgeht, die Menge, und das wird dann wahrscheinlich dann auch zu Ende sein, Ende August.
Okay. Das ist aber ein sehr leckerer Wein.
Ja.
Das ist wirklich gut.
Ich finde ihn auch schön. Aber und aus Sachsen, aus Sirnewitz. Sirnewitz, ehemals schönstes Dorf Sachsen. Sachsens. muss man ja sagen. Und ist nett dort. Also ist wirklich ein schönes Weingut. Und bei dem Weingut haben wir ja auch dann dieses Pop-Up-Restaurant gemacht.
Ja.
Mit dem Friede Hoffmann. Was auch sehr schönes Weingut. Also wenn man mal Werbung, kurzer Werbeblock.
Bitte?
Wenn man mal in Sachsen ist und mal so eine halbe Stunde aus Dresden rausfahren möchte und ein bisschen die Natur genießen und die Weinberge, dann auf nach Sirnewitz zum Weingut Schuh. Mhm. Traumhaft schön. Toller, cooler Winzer. Kann man schön was trinken und was kaufen und sich da ein bisschen in den Weinberg setzen. Toll.
Schön.
Läuft.
Sachsen kommt.
Jetzt musst du
Sachsen
kurz erklären. Kommt. Und wie? Jetzt haben wir die ganze Zeit davon erzählt, dass du Sommelier bist. Jetzt klang aber die letzten 10 Minuten klang ein bisschen, als wärst du ein Winzer. Wie genau kommt es dazu, dass ein Sommelier so hart mit dran arbeitet, dass es diesen Wein gibt?
Weil das ja irgendwie auch das Thema ist, was man ja spielt. Also man verkauft ja Wein und ist natürlich sehr interessiert, wie die Sachen entstehen. Und irgendwann dann möchte man das auch live miterleben und auch dabei sein, wenn so ein Wein dann vor sich hingärt oder wenn der geerntet wird und wie das gemacht wird. Auch ein bisschen das zu sehen, wie das passiert. Also gerade so Steillagenernte, also das ist jetzt hier Klausenberg, die Lage Klausenberg. Das ist halt wirklich Steillage auch in Dresden oder bei Dresden. Und das ist schon Arbeit. Da ist man nach so einem Tag, ist man wirklich kaputt und fertig. Und das ist auch ein Lob an die Winzer, die das an der Mosel natürlich auch extrem machen, aber auch in Sachsen. Und dass es natürlich solche Weine noch gibt, ist ja ganz toll, weil viele wollen ja nicht mehr so ganz so viel hart und so. Mhm. Da in den Weinbergen rumkraxeln.
Wie ist das eigentlich, ich finde das ja so in unserer Zeit jetzt, die wir haben, ja so ein bisschen bemerkenswert, dass ja viele gar nicht mehr so gerne Hand anlegen wollen. Wie ist das bei den Winzern? Und ist es auch spürbar, dass es weniger Leute zur Ernte kommen, oder wie wirkt sich das da aus?
Also ich glaube, diese Erntegeschichte, die haben, glaube ich, einen recht guten Zulauf. Also in Sachsen ist zumindest so, wenn jetzt ein Winzer wie Matthias Schuh oder Klaus Zimmerling oder so sagen, wir brauchen Erntehelfer, dann kommen da ganz viele, weil das natürlich ein toller Event ist für den Augenblick. Aber ich glaube, die Winzer zu finden, also die Winzer, die an sich das wirklich Tag für Tag machen oder Jahr für Jahr, das ist, glaube ich, regional bezogen manchmal nicht so einfach. Also es gibt Ecken, wo es ziemlich hip ist, Aber es gibt auch Regionen, wo es wirklich schwer wird und wo auch viele Lagen brach liegen oder Weingüter auch dann schließen müssen oder kaputt gehen, weil einfach kein Nachfolger da ist und die einfach keinen Bock mehr haben, da in den Weinbergen da sich rumzuärgern. Und natürlich auch klimabedingt, muss man ja auch sagen, ist das ja schon auch ein Thema. Ja? Also ja. Ich meine so, dass man sagt, es klappt jetzt jedes Jahr, es gibt Frühjahrsfröste, es gibt Hagel. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so einfach, glaube ich, alles.
Wird dann trotzdem mehr auf Piwis?
Piwi ist ein Thema, ganz klar, machen ja viele auch, aber ich sage mal, gerade so diese klassischen Rebsorten wie Riesling und Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder sind natürlich schon auch die, die einfach auch sich super, super gut auch verkaufen lassen.
Auf der Flasche steht Shake me, drink me.
Ja.
Das ist jetzt ja nicht so üblich, dass man eine Weinflasche vorneweg schüttelt.
Ja.
Warum genau bei dem?
Wir haben es jetzt nicht übertrieben im Schütteln. Wenn wir es noch mehr gemacht hätten, hätten wir noch mehr Trub drin gehabt. Also wir glauben, da ja ungefiltert gefüllt ist, dass da schon noch viele Aromen drin sind, die man beim Filtern rausschießen würde. Und so haben wir ihn ungefiltert gefüllt. Und wenn er richtig Spaß machen soll, sollte er auch dann so in diesem trüben Charakter ins Glas. Und darum...
Ah, er würde, okay, er würde oben raus, würde eher klar sein, hat nicht
alles. Er würde sich sofort absetzen, okay. Und das ist nicht schlimm, dann wird es halt unten ein bisschen dunkler, aber die Coolness dabei ist, wenn man es zwei, dreimal dreht und dann trinkt. Es gibt einen Winzer im Burgenland, der schreibt sogar drauf, bitte viermal drehen und dann erst genießen.
Drehen, da haben wir einen Punkt. Stefan Marquardt war schon zweimal bei uns zu Gast.
Mhm. Hat
eine ganz verrückte Geschichte damals erzählt. Die Hälfte von uns hat sie geglaubt, die andere Hälfte nicht. Du kennst dich aus, vielleicht weißt du es. Stefan sagte, wenn man ein Glas rechts rumschwenkt, hat man volles Aroma und alles ist super. Wenn man es links rumschwenkt, was mir schon total schwerfällt, dann hätte der Wein Dissonanzen und das wäre eher wie rechts rum wäre in Dur und links rum wäre in Moll. Das war damals eine super Aktion, wie er uns das gezeigt hat. Ich glaube davon immer noch kein Wort, ehrlicherweise. Hast du es schon mal probiert? Weißt du, ob das so ist?
Also ich mache es bei Weinproben beidseitig. Ich glaube, wer in Gläserspülmaschinen oder Geschirrspülmaschinen sein Essen gart, teilweise, wie das Herr Marquardt ja in seinen wildesten Zeiten gemacht hat, erzählt auch sowas ganz gern mal. Von daher würde ich es eigentlich erstmal als nicht so...
Legende.
Eine Legende, ja.
Gut.
Außer der Herr Marquardt kann das irgendwie dann... beweisen geschmacklich. Aber
ich glaube, du hast eigentlich die Antwort dir selber gerade gegeben, weil du es im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn kannst du gut schwenken, aber im Uhrzeigersinn kannst du nicht so gut schwenken, das ist ja klar. Dann geht es ja auch nicht so gut.
Achso, weil ich mich dabei unwohl fühle, schmeckt es dann auch nicht.
Ja.
Ah ja, interessant.
Ja.
Wahrscheinlich.
Aber ist ja, ist ein witziger Punkt.
Ja, den nehmen wir mal so.
Ja.
ich habe was mitgebracht zu Sachsen. Weil, ich muss ehrlich zugeben, ich kenne mich an der Mosel sehr gut aus.
Ja.
Ich kenne mich in Rheinhessen so ein bisschen aus. In der Pfalz, in Sachsen, ich kenne Dresden und ich kenne Leipzig. Mhm. Ich kenne auch ein bisschen was von Sachsen, aber sächsische Weine, ich kenne nichts. Deshalb hatte ich mir gedacht, ich bringe mal was mit. 10 Fakten zu sächsischen Wein. Erstens, geografische Lage. Sachsen ist das nordöstlichste Weinanbaugebiet in Deutschland und eines der kleinsten zusammenhängenden Weinbaugebiete des Landes. Rebfläche. Das Gebiet umfasst derzeit etwa 492 Hektar Rebfläche. Drittens, Rebsorten. Es werden insgesamt 61 Rebsorten angebaut, wobei 80% weiße Sorten und 20% rote Sorten sind. Die wichtigsten weißen Rebsorten sind Müller, Thurgau, Riesling und Weißburgunder, den wir gerade im Glas haben, während Spätburgunder und Dornfelder die Hauptrebsorten bei den roten Weinen sind. Viertens, Weinbaubetriebe. Es gibt 35 Weinbaubetriebe im Haupterwerb und 39 im Nebenerwerb. Fünftens, einzigartige Flaschenform. Eine Besonderheit des Anbaugebiets ist die sogenannte Sachsenkeule. Über die müssen wir dann mal reden. Sechstens, Weinbaugeschichte. Sachsen kann auf eine über 850-jährige Weinbaugeschichte zurückblicken. Im Jahr 2011 wurde dieses Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Siebtens, die Sächsische Weinstraße. Das Weinbaugebiet erstreckt sich entlang der Elbe von Pirna über Dresden bis nach Meißen und weiter nordwestlich. Achtens, klimatische Bedingungen. Trotz der nördlichen Lage profitiert das Gebiet von einem günstigen Klima und guten Böden, die exzellente Weine ermöglichen. Neuntens, Weinerlebniswelten. Sachsen bietet nicht nur Weine von Spitzenqualität, sondern auch Weinerlebnisse wie die multimediale Weinerlebniswelt in Meißen. Habe ich noch nie gehört. Zehntens, Tourismus und Veranstaltungen. Entlang der Sächsischen Weinstraße gibt es zahlreiche touristische Angebote, darunter Weinfeste, Besuche in Weingütern und gemütliche Weinstuben. So, das war mein Service-Post für euch. Was ist die Sachsenkeule?
Das ist eine Flaschenform. Die sieht halt wirklich aus wie eine Keule. Ist für jeden Kellner oder als Sommelier eine Katastrophe, weil sie sich im Regal nie legen lässt oder einordnen lässt. Also wer auf die Idee kommt, ist, also das wird natürlich jetzt viele Sachsen wehtun, aber ich finde es einfach A, optisch nicht besonders zeitgemäß und B, halt überhaupt und C und D und F und überhaupt. Also ich finde es nicht gut.
Also nicht so ein Ding wie der Boxbeutel, den man
ja, die Sachsenkeule
so hochhält.
Ja, aber es sieht halt irgendwie auch ein bisschen old-fashioned aus.
Also Sachsen scheint ja auch klimatisch und von den Böden her wirklich eine Menge bieten zu können für Weine. Das ist kein schlechtes Weinbaugebiet. Warum kommt Sachsen in Deutschland so wenig vor? Ist das dieses typische westdeutsche Ding oder woran liegt das eigentlich?
Es liegt natürlich an diesen 500 Hektar oder knapp 500 Hektar. Es sind natürlich verschwindend gering. Klima ist wirklich super. Also wir haben Sonnenstunden, glaube ich, genauso viel wie Baden-Württemberg, also wie Südbaden, definitiv. Wie schon im Vorgespräch gesagt, auch dieses Thema große Unwetter, klammern wir mal ein paar die Hochwasser aus, gibt es eigentlich auch kaum. Es gibt natürlich dieses Thema Frühjahrsfröste, aber die haben wir im Prinzip auch in der Pfalz. Ja, ich glaube, das es sind halt viele kleine Winzer, das muss man ja wirklich sagen. Und es gibt auch wenige Winzer, die sagen, ich habe den Drive und will einfach auf einer Weinkarte in Berlin oder in Frankfurt sein. Viele sind so mit ihrem kleinen Radius eigentlich ganz glücklich mit dem Thema. Matthias Schuh, den wir jetzt im Glas haben, oder andere Winzer sind da, gehen da schon andere Wege und wollen da auch ein bisschen nach außen brechen. Aber es war bis lange, lange Jahre, hat sich das Zeug halt in Dresden oder Umgebung gut verkauft. Und immer noch, aber wie, niemand hat groß Bedarf gehabt zu sagen, ich muss da jetzt unbedingt nach Berlin oder so. Also ich war vor vielen, vielen Jahren mal im Restaurant Noma in Kopenhagen mit meinem damaligen Sternekoch Stefan Herrmann. Und dann sind wir kurz vor 12 dort angereist und dann hat der Kellner gesagt, um 12 geht's erst rein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann laufen wir mal im Block und dann sind wir rumgelaufen und da sind wir am Glascontainer vom Noma vorbeigelaufen und da lag oben auf beim Lehrgut Klaus Zimmerling. Und das, also ein Winzer aus Sachsen, wenn nicht gerade der Winzer aus Sachsen. Und das war so die Huldigung, im Glascontainer von Restaurant Nummer, dem besten Restaurant der Welt zu liegen. Also es gibt schon Betriebe, die diesen Sprung schaffen. Ich glaube, Klaus hat es selber nicht gewusst, bis ich ihm das selbst mal gesagt habe, dass er dort im Glascontainer liegt. Aber das geht schon, aber es ist ja einfach, der treibt, sagen, ich will da jetzt unbedingt international stark sein, das ist noch nicht so da.
Es ist einfach schön, mal mit jemandem zusammenzusitzen, der wirklich was von Wein versteht. Klaus Zimmerling habe ich hier einmal mitgebracht und es wurde merkwürdigerweise so, ich weiß nicht, also auf jeden Fall finde ich schön, dass du
hättest
Namen
ihn nicht beim Thema griechischer Wein mitbringen
können. Klaus, seine Weine sind schon eigen, aber zum Speisen oder Essenssachen sind die grandios und sie müssen halt alt sein. Also junge Klaus Zimmerling, die schmecken glaube ich nicht vielen, aber sobald die mal 5 bis 10 Jahre drauf im Buckel haben, ist das einfach grandioses Zeug.
Ja gut, das mit meinen beiden Mitstreitern hier ist es egal, welches Alter das ist. Ne? Also, aber auch schöne Flaschen auch, ne? Muss ich sagen.
Alles in 05, alles in 05 Größe, ja. Preis aber 0,75.
Ja.
Die Flaschen sind sehr schön, weil die Etiketten macht seine Frau, die macht genau. Diese Statuen, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und das Weingut ist traumhaft. Also wenn man da oben einmal sitzt, will man, glaube ich, nie wieder woanders sein. Das muss man dem Klaus wirklich lassen. Das ist wirklich
ein Paradies. Eine neue Urlaubsreise mal.
Definitiv. Klaus Zimmerling ist Paradies.
Nach Sachsen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich hab nur gerade im Kopf gerechnet, weil ich überlegte, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass du hier mitkartest. Dann habe ich überlegt, wieso erinnere ich mich nicht?
Ich sag noch Heiko Antoniewicz.
Heute Folge. Wir sind heute bei Folge 68. Das heißt, wir haben irgendwas um die 210, 220 Weine mittlerweile getrunken.
Aber Klaus Zimmerling kann man sich schon merken.
Ja, also ich weiß es ja. Aber ja, gut. Kommen wir mal zu meinem anderen Thema. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Ja.
Und zwar, du sagst, du bist ja ein Wendekind.
Ja.
Ne? Das heißt, mit deinen Eltern dann nach der Wende relativ schnell nach Westdeutschland.
Wir sind geflüchtet.
Geflüchtet, richtig
sogar. Wild noch geflüchtet über Ungarn, ja.
Tatsächlich zu dieser Zeit noch?
Ja.
Ah ja, okay.
Krass, mit dem Wartburg. Mit dem Wartburg mittags um 13 Uhr bei gefühlt 40 Grad über diese Grenzgebiet gefahren.
Ja.
Und dann sind wir da angekommen und dann sagt der Nächste, wir sind in so ein Dörfchen gefahren bei Rust, also Burgen, also Neutlersee. Und dann sagte der Polizist, wie wir da hingekommen sind. Und da hatten wir gesagt, mit dem Auto. Und dann ist er aus dem Polizeihaus da raus und hat dann diesen Wartburg da gesehen. Und das war für ihn das Beeindruckendste, was er, glaube ich, sein ganzes Leben gesehen hat. Also ein Wartburg im Burgenland, ja.
Ja.
Das war, also wir waren so Anfang relativ, die erste Fluchtwelle waren wir dabei. Auch noch sehr mutig, muss man sagen. Also das Hätte auch schief gehen können.
Es verbindet uns, weil ich bin ja auch aus Österreich, dann sozusagen Österreich, direkt nach Bremerhaven gekommen damals.
Ich auch.
Ja,
auch.
Eben. Deswegen, ich sage, das verbindet uns. Wir sind beide Immigranten. Und
von Österreich nach Bremerhaven ist ja schon heftig.
Ist ein Weg, ja.
Ist halt nachhaltig
geschadet. Also nicht nur die Länge des Weges, sondern auch so ein bisschen das Kulturelle und das.
Ja, und auch natürlich die Sprache. Ich weiß nicht, wie es bei dir war mit der Sprache, aber wenn du als Österreicher da hinkommst, dann hast du auch erstmal Schwierigkeiten so. Und ich weiß nicht, was für dich als Sachse. Du hast jetzt auch nicht so einen ganz starken sächsischen Einschlag. Man hört es raus, aber ich finde, das ist jetzt nicht so.
Ist auch nicht unbedingt jetzt versteckt, aber es sind wahrscheinlich 17 Jahre Sylt, Hamburg, Frankfurt. Ja. Ja. Schwarzwald ist alles so ein Mischhaufen. Ja.
Aber du warst ja Jugendlicher bei der Flucht. Das heißt, du wusstest auch, was ihr da tut.
Ja, ja. Also wir haben das zu dritt. Ich war ja verwöhntes Einzelkind oder bin immer noch verwöhntes Einzelkind. Wir haben alle drei abgestimmt dann im Wartburg. Fahren wir jetzt links Richtung DDR oder fahren wir rechts über in die Richtung Grenze? Und das haben wir dann abgestimmt und dann sind wir noch rüber. Also ich war damals ja 16, 17, ja, genau.
Das war so eine spontane Entscheidung. So klingt das gerade, wie rechts fahren, links fahren.
Also Vater hat es uns später erzählt, er hat es so im Hintergrund mal geplant, weil er hat ja so Papiere dabei gehabt, die hätte man nie mitnehmen dürfen. Also hätten die uns bei der Einreise schon, also bei der Ausreise der DDR damals schon geschnappt, hätten die schon Zeugnisse im Auto gefunden oder hätten die spätestens da wären weg gewesen. Mama und ich haben das überhaupt nicht auf dem Schirm so gehabt. Und dann war aber dann dort in Ungarn, war ja ziemlich viel dann schon in der DDR los. Konnte die berühmte Bild-Zeitung lesen da und dann stand ja immer drin, dass jetzt da alles zu Ende geht und dass keiner mehr rauskommt und dass jetzt die Polizei da zuschlägt. Und es konnte ja keiner wissen, dass das so relativ, relativ friedlich abgeht. Also friedlich war es ja auch noch nicht, aber es war ja dann doch relativ entspannt. Und so haben wir dann überlegt, wenn wir jetzt zurückfahren, war es das vielleicht für immer und ewig. Also meine Eltern haben gerade für mich gesagt, dass ich halt durch viel größere Chancen hätte dann als 16, 17-Jähriger dann im Westteil. Und dann haben wir das gemacht. Ja, meine damalige Freundin haben wir da zurückgelassen. Das war so, glaube ich, die schwerste Entscheidung zu sagen.
Die jetzige Frau.
Genau. Oi, weißt du aber gut Bescheid. Ja, ja, meine jetzige Frau, genau.
Ich weiß nicht, ob ich das bei dir so sagen darf, aber normalerweise nennen wir Dietmar immer wegen seiner Vorbereitung Stasi Horsitschka.
Ja, das war jetzt wirklich heftig, ja. Ja, nee, aber das war, glaube ich, der schwerste Punkt. Aber am Ende haben wir gesagt, gut, wir machen das. Und ja, also mal jetzt für mich, fürs Berufsbild her, war es, glaube ich, ganz cool, weil ich bin dann gleich eingestiegen und wollte ja dann auch gleich in die High-Level-Gastronomie.
Aber kurz mal, ihr seid dann sozusagen ja links rumgefahren.
Mhm.
Und ich meine, man ist in Russland, man ist im Burgenland, Entschuldigung. Also du bist im Burgenland, warst, hast einfach eine gute Gastronomie, ja, Essen, so lebend. Und dann fährst du nach Bremerhaven. Warum?
Nee, erstmal ist man ja nach Wien und dann Botschaft, babab. Und dann haben die uns ja nach Gießen geschickt. Das Gießen war ja dieses Auffanglager, sag ich mal, oder dieses Zentrallager. Und da musste man ja erstmal so ein paar Sachen durchgehen. Und dann wurde es ja mehr verteilt. Also wir wollten schon Richtung Süden eigentlich gern, also meine Eltern vor allem.
Das hat geklappt.
Und dann haben die aber gesagt, das war dann so, die Wellen waren dann so groß, dann auf nach Bremerhaven. Und dann waren wir erstmal da oben und das war dann erstmal auch okay. Ich habe meine Lehre anfangen können, mein Vater hat gleich gearbeitet und dann war aber immer das Ziel runter. Und wir waren dann auch, glaube ich, nur ein Dreivierteljahr oder ein Jahr in Bremerhaven.
Ah, okay.
Und dann ging es Richtung Süden und Pfalz und da habe ich schon meine Lehre fertig gemacht und dann ging es ja los. Also dann ging es ja dann Vollgas in die Top-Gastronomie.
Mhm. Aber so eine Autofahrt macht man nur einmal im Leben. Ist das der spannendste Moment des Lebens?
Also es ist prägend. Also die Situation mit dem Wartburg da bis Wien und von Wien dann nach Gießen, das war schon heftig. Also das auch viel, viel Zuspruch. Also auf der Autobahn alle Daumen hoch und wenn irgendwas mal irgendwo stand, dann wurde immer gleich Hilfe angeboten und das war schon sehr, 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 sehr stark die Zeit. Von daher ist dieses Flüchtlingsthema, was jetzt ja durch Deutschland so schwappt, sehe ich da wahrscheinlich noch ein bisschen mit anderen Augen.
Ja.
Ich verstehe es halt manchmal auch nicht, dass gerade im Osten da so ein riesen Hass besteht, wo wir ja alle irgendwie dann damals auch so ein bisschen, also da gerade die damals über Prag abgehauen sind und sowas, das waren ja schon heftige Nummern, dass die jetzt im Prinzip eigentlich komplett da konträr sind. Aber gut.
Sind wahrscheinlich die einfach zurückgeblieben sind. Also ich glaube, die wirklich diesen Weg gemacht haben, haben ein anderes Verständnis dafür möglicherweise als die einfach dann.
Ich würde jetzt nicht allen Zurückgebliebenen sagen, dass sie da
AfD nahe stehen, mhm. aber ja, ich glaube schon, dass man da als ehemaliger Ossi das auch, glaube ich, ein bisschen anders sehen könnte.
Mhm. Wenn du selbst mal Flüchtling warst, verstehst du die Lage anders. Denn mhm. Mhm.
Das meine ich damit. Ne?
Ja, ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da waren wir dann wirklich sehr, sehr dankbar und sind da auch relativ schnell in die Spur gekommen und dann, ja, war das ja auch dann für mich beruflich dann auch ganz cool eigentlich alles.
Mhm. Ja, ja, schön.
Ja,
schön. Bremerhaven, ich sag's dir, du.
Bremerhaven.
Da ist tatsächlich, wenn du am Deich stehst, es gibt ja in der Nähe von Bremen gibt es ja Wobbswede, das Künstlerdorf. Hm. Kennt der eine oder andere zum Beispiel. Und der Grund, warum Wobbswede auch entstanden ist oder warum man es überhaupt in der Gegend sehr hat, und das hast du in Bremerhaven auch gehabt, ist der Himmel. Tatsächlich. Da treffen Luftschichten aufeinander. So habe ich mir das mal erklären lassen, die ein ganz anderes Licht machen. Darum haben in Wobbswede ganz viele einfach Gemälde angefangen, also Maler zu werden. Und wenn du am Bremerhaven zum Beispiel am Deich stehst, dann hast du manchmal so das Bild von diesen mittelalterlichen Stichen, wo auf der einen Seite noch die Sonne ist und auf der anderen Seite schon der Sternenhimmel. Und das ist irre. Du stehst wirklich am Deich und du guckst so rüber und du hast einen wahnsinnig tollen Himmel. Das ist das Schöne am Bremerhaven. Ansonsten war Bremerhaven auch sehr speziell. Gut, Elvis ist gelandet da, aber das. Ja.
Ja. Also Bremerhaven, ja. Aber war eine spannende Zeit, definitiv.
Ja. Das Image ist auch schlechter, als es in Wahrheit da vor Ort ist.
Ja. Ich hab Durst.
Ja. Ah, ja. Hier steht Wasser vor dir, Dietmar. Trink doch mal einen Schluck.
Ich hab's verstanden.
So, dann nehmen wir dieses.
Reicht dir das nochmal an?
Dieses grandiose Kellnermesser.
Wenn wir einen Experten hier haben, dann überlassen wir das doch dem Experten.
Ja. Das grandiose Kellnermesser. Hätte ich das gewusst, aber ich dachte, eh sie mich dann noch kontrollieren irgendwie.
Was uns überrascht hat, Antoniewicz sagt, er hat immer eins dabei. Sogar im Flieger.
Ich habe eigentlich auch eins dabei, bin ich ganz ehrlich, aber irgendwie heute, gestern Abend ging es ziemlich lange in der Weinzentrale, heute früh war es ziemlich kurz.
Ja, und du hast vertraut, dass du hier zu Profis kommst. Und
ich dachte, du gehst zum Wein-Podcast, die müssen ja eine Auswahl an Kellnermessern da haben.
Wir haben nicht mal eine Auswahl an guten Gläsern.
Ich wollte es nicht ansprechen, aber das ist ja noch okay, aber das ist schon crazy. So, wie machen wir das? Müssen wir jetzt austrinken?
Nee, wir können auch.
Ich hab meins schon ausgetrunken.
Ich würde meins vielleicht nicht austrinken, weil ich ja heute irgendwie nach Dresden zurück muss und ich heute noch arbeiten muss heute Abend.
Ja, ich auch.
Oh, was ist mit euch los?
Ach, Sebi, du auch noch?
Ich bin angestellt.
Er ist angestellt.
Hast du mir Freigabe?
Ich von mir sofort eine Abmahnung, wenn er besoffen in der Firma sitzt.
So, ich schau mal bei der Weinprinzessin an.
Oh, danke.
Damen Fürst.
Ah, oh. Das ist aber ein anderes Weiß jetzt.
Das ist ein anderes Weiß. Das klingt gut. Das klingt echt gut.
Ihr habt euch doch in eurer Folge gewünscht, dass wir mehr Rosé trinken sollen im Podcast.
Und zack. Kommt zumindest was Rosé-Farben nicht.
Was Farben nicht, muss aber nicht zeigen.
Vielleicht aber eher Bernstein.
So, jetzt bin ich auch richtig gespannt, weil den Wein habe ich erst einmal verkostet und war, ohne jetzt euch beeinflussen zu wollen, sehr, sehr beeindruckt und sehr begeistert. Mhm. Und ich hoffe, dass der das heute auch hält, was ich da damals erlebt habe, vor einigen Wochen.
Mhm. Stell dir vor, hier kommt mal ein Gast zu uns und sagt, den habe ich erst einmal getrunken, da fand ich ihn richtig scheiße, vielleicht haben wir heute ja Glück.
Du kannst ja noch ein bisschen überlegen für einen Weinspruch, also für einen Trinkspruch.
Oh je,
ja,
oh je. Oh.
Hast noch eine Flasche? Gut, dann mache ich den erstmal. Und zwar ist das ein Ausspruch von dir.
Dann ist das auch meiner. Das ist auch meiner.
Lieber eine Flasche Wein für 10 Euro als zwei Flaschen für jeweils 5 Euro.
Ja, das ist doch. Das war mein Spruch jetzt gerade.
Das siehst du, aber.
Der ist wirklich, das ist so ein bisschen. Das Thema, ja, also diese Weinblase ist ja, von der wir ja sprechen, also gerade die Sommeliers, ist ja wirklich mini. Also jeder Sommelier, der sich irgendwie wichtig findet, sollte mal gucken, was der Durchschnittspreis eines verkauften Weines in Deutschland ist oder der Literpreis. Und auch so gucken, was so andere Weinkarten oder Weinhändler anbieten, da ist man dann ganz schnell ganz, ganz leise.
So, erstmal Stößchen. Ne?
Also Rosé haben wir schon erkannt, das ist auch gut. Und wir sind weiterhin in Sachsen.
Ah, so schmeckt Radebeul.
Er muss jetzt raus.
Definitiv.
Aber Radebeul, ich spreche für Radebeul. Radebeul gehört, glaube ich, zu den fünf, von der Dichte her, von der Einwohnerdichte her, fünf intensivsten Städte zum Thema Millionäre.
Also es gibt Platz 5 unter der Millionärsdichte in Deutschland ist Radebeul. Nur mal so, weil man das jetzt irgendwie das als abwertenden Spruch gesehen hat, vielleicht am.
Ich bin immer nur wegen dem Karl-May-Museum dahin.
Ja. Ist das Homburg des Ostens?
Ist Homburg auch so
intensiv? Ja, Homburg in Hessen sind die ganzen reichen Quanz und so weiter.
Plakenese von Hamburg.
Genau. Ja. Also nicht Homburg in Saarland, sondern. Nee,
das andere Homburg.
Ah, ja, okay. Ah ja, okay. Also, ich möchte jetzt niemandem das einreden, aber ja. Er hat auch so ein bisschen dieses. Schießpulver-Thema wieder, was ich ja sehr gern mag. Kommt natürlich
Karl-May-Museum,
kommt vor allem von diesem Thema Spontanvergärung, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen zu wollen. Also ohne, dass man mit Reinzuchthäfen arbeitet, indem man einfach wirklich den Wein einfach mal arbeiten lässt. Und dann hat man manchmal, kriegt man nicht so eine ganz klare, präzise Frucht raus, was ja auch im Augenblick gar nicht so angesagt ist. Also viele Winzer wollen ja weg von der Frucht. Hier so ein bisschen diesem kargen Thema. Und das merkt man hier auch. Und das ist für sächsische Verhältnisse ist das schon wirklich fast schon crazy, dieser Wein, weil natürlich da immer ganz viel Erdbeere und Himbeere gewünscht wird. Mhm. Und das ist ja wohl komplett nicht der Fall. Und hat eine super schöne Eleganz und Frische hinten raus.
Was ich aber auch am Trend zum Rosé sehr gut finde, dass es eben nicht immer die Erdbeere ist, die man hat, sondern dass der Rosé einfach sehr viel breiter mittlerweile ist im Geschmack.
Ja. Und das hat auch Länge und Struktur. Also es ist fast, wenn man es blind kriegen würde, glaube ich, ein bisschen temperiert im schwarzen Glas, würde man da locker auf den Rotwein gehen, weil der einfach auch so viel Tiefe hat. Und der hat mir letztes Mal schon sehr gut gefallen. Und auch in Berlin jetzt hier auch sehr, sehr gut. Also außer auf ihr jeden sagt, Fall
ein schöner Sommerwein, finde ich. Also aber ich glaube, der muss echt.
Ich würde, wir lassen den nochmal, wir lassen den, nee.
Nee, findest du nicht?
Ich würde den vielleicht sogar jetzt mal noch ein paar Minütchen stehen lassen, dass der ein bisschen Temperatur bekommt. Ich glaube, dann wird er noch offener und noch spannender. Weil ich habe den eigentlich damals probiert und dachte, das ist ja auch wirklich was man, wenn man wirklich mal grillt oder was ein Fleischgericht macht und man hat keinen Bock auf Rot oder man trinkt kein Rot, weil man es nicht verträgt oder whatever, ist das definitiv eine Variante B. Wenn nicht gar vielleicht sogar A.
Geht mal du als Rosé-Skeptiker.
Ja.
Wie findest du ihn?
Also ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt mit meinem fortgeschrittenen Alter, dass sich die Geschmacksknospen verändern. Es ist jetzt nach dem Funky Punky aus Österreich tatsächlich der zweite Rosé, wo ich sage, der überrascht mich.
Positiv.
Positiv,
oder?
Ja.
Also ehrlich, oder weil ich jetzt gerade sitze oder?
Nee, nur weil du da sitzt. Also ich ganz ehrlich, weil die meisten Rosés sind für mich oftmals eher geschmacklos. Mhm. Also die sind halt haben eine Färbung halt und sind entweder zu sauer oder wollen irgendwie
lustig sein.
Was verkaufen. Mhm. Ja, wollen lustig sein. Mhm. Wie gesagt, der jetzt in der Steiermark und jetzt dieser hier auch, sagen mir zu, also den finde ich gut. Die Frage ist ja ein bisschen, ich meinte irgendwie, der müsste vielleicht kühl sein, weil allgemein ich das Gefühl habe, jetzt auch was Rotweine angeht, dass mittlerweile viele sagen, irgendwie trinkt Rotweine ruhig gekühlter. Wie stehst du dazu?
Bin ich ein großer Fan von, weil im Glas wird er automatisch sowieso relativ schnell dann warm. Ja. Also von warm dann auf kalt zu kriegen, ist glaube ich ein bisschen problematischer als andersrum. Und jetzt gerade bei den Temperaturen des letzten Augusts, der ja heute zu Ende geht, der August oder morgen zu Ende geht, war das schon immer sehr intelligent, auch von uns, die Rotweine eigentlich alle im Rotweinkühlschrank bei 16 Grad erstmal zu haben und dann auszuschenken und dann geht das ewig ruckzuck. Aber es gibt auch viele Rotweine, die vielleicht auch relativ fett sind, wenn sie bei 20 Grad sind, die mit 16 Grad dann einfach auch viel trinkfreudiger und entspannter zu trinken sind und man diese 14 oder 13,5 Alkohol gar nicht so im Vordergrund hat und es trotzdem Spaß macht und man trotzdem auch viel Aroma hat. Ja, aber dem würde ich jetzt sagen, ich finde ihn eigentlich kühl genug. Ich würde ihn vielleicht aber, wie gesagt, noch mal eine Minute.
Ja, oder du schenkst nach.
Ja. Oder schenk nach, ja.
Ich kann ja.
Genau, aber habt ihr vielleicht eine Idee der Rebsorte? Weil das ist ja das Spannende bei diesem
Wein. Das ist wirklich das Spannende, ja.
Es ist kein Spätburgunder und kein Dornfelder, um das Gespräch ein bisschen voranzubringen.
Danke. Könnte dann natürlich ein Tunip sein?
Ein was?
Tunip. Tunip, Pinot.
Ach ja, Pinot
Noir.
Ah. Nee, ist er nicht.
Hat er gesagt,
kein Spätburgunder und kein Dornfelder.
Also Spätburgunder, Entschuldigung, hast du ja gesagt.
Oder kein, wenn wir dann so sprechen wollen, dann kein Pinot Noir.
Ja.
Wenn wir jetzt da ein bisschen. Ja. Weinprinzessin?
Na, ich geh doch nicht.
Okay.
Ich hab ja keine Ahnung.
Ich hab keinen lassen.
Schein Dornfelder.
Ist das ein Merlot? Nein.
Ich glaube, Merlot.
Habt ihr den überhaupt?
Nee, ich glaube nicht. Also, werden bestimmt zwei sächsische Winzer aufschreien und dann sagen, der Typ hat keine Ahnung. Nee, Merlot ist nicht.
Weil ja Goldriesling auch oft so ein bisschen Schwarzriesling vielleicht. Also, das ist jetzt nicht unbedingt Rotwein, aber.
Wir quälen euch nicht weiter.
Ja, ja.
Sehr spannende Geschichte.
Ja.
Blaufränkisch.
Schloss Wackerbad, na bitte.
Ja. Guck mal, das steht bei mir als erster hier, das Schloss Wackerbad hier an den Winzern.
Ja, Staatsbetrieb.
Radebeul übrigens.
Ja, Radebeul.
Guck mal, da war ich doch gut.
Da war, das,
so das, schmeckt Radebeul, ich hab das war auch, der Satz vor 5 Minuten.
Das war auch von mir gehakt, ja. Das Spannende ist halt Blaufränkisch. Und das noch Spannendere ist, dass diese Rebflächen 1950, 54, 50 gepflanzt wurden von dem Kellermeister, der ein Ungar war. Mhm. Und der hat die Reben damals aus Ungarn mitgebracht und hat die da gepflanzt und die stehen immer noch da. Und der Blaufränkischen Rot, wenn wir den trinken würden, da würde die Schlögel wahrscheinlich sogar sagen, wow, mein lieber Schieber. Weil das ist schon echt richtig gutes Zeug. Leider vermarkte das Schloss Wackerbad für mich semi-professionell, weil damit könnte man so richtig auf die Kacke hauen, dass man die Leute auch international abholen könnte mit so einem Wein. Die Lage Thonberg ist auch so eine uralte Reblage, die auch so ein bisschen jetzt erst wieder nach vorn gebracht wird. Bis dato haben die das meistens in den Cuvée reingetan, im Blaufränkisch, was ich auch ganz schlimm fand. Aber seit einigen Jahren wird der Rote separat ausgebaut und der Rosé jetzt auch. Und der 23er ist, glaube ich, sogar noch ein Ticken wilder. Der ist ein bisschen, glaube ich, sogar ein bisschen unfiltriert gefüllt. Finde ich total spannend. Also, dass diese Rebfläche so alt ist und da steht, das ist Struktur.
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass in der allgemeinen Bevölkerung sozusagen Sachsen, wie du vorhin auch schon sagtest, Thomas, überhaupt nicht so in den Köpfen drin ist, dass das ja eigentlich eine große Weinregion ja ist. Und dass dann im Grunde genommen eigentlich es solche Weingüter dort gibt, die so irre Weine dann hervorbringen, und dass das in niemandens Kopf so ist. Also man hat dann halt einfach eher so Baden-Württemberg, dann Baden-Baden, so die Mosel und was weiß ich nicht alles, ne? Also was dann irgendwo eher in den Köpfen drin ist. Und mit Sachsen ist das irgendwie so, das ist so weit weg.
Ja, ja, und es wird halt auch von den Winzern jetzt nicht unbedingt forciert sagen, wir wollen da jetzt im Prinzip.
Ja, aber woher kommt das? Weißt du das?
Ja, man ist halt relativ entspannt, weil man kriegt es ja los.
Reicht ja.
Also es wird ja getrunken. Also die Sachen sind ausverkauft.
Von den Sachsen.
Ja. Und dann ist es halt so.
Es wird nicht abgegeben.
Ja. Aber Werbeblock. ab September, vom 6. September bis zum 28. September wird es ein Pop-Up-Restaurant in Kreuzberg geben. Auf der Manteuffelstraße. Nennt sich Jens und Friede. Pop-Restaurant. Und das Wichtige an dem Thema ist natürlich Friede, der Koch, ganz klar. Aber
heißt ja wie du.
Da gibt es so einen, der die Weine aufmacht und wir werden das Thema Sachsen natürlich dort extrem bespielen.
Ja.
Also auch so ganz coole Sachen, so ein bisschen naturelle Sachen und von daher und Schloss Wackerbad wird auch zu Gast sein, sogar am Abend. Also im September Kreuzberg gibt es Sachsen Power.
Prinzessin, da gehen wir mal hin, ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Da machen wir so einen Agenturabend.
Ja, ich wohne ja hier.
Ja.
Kannst du bei mir pennen?
Das ist ein sehr nettes Angebot, oder?
Ja.
Da kommt die Katze zu dir.
Ja. Ja, da kann man auf jeden Fall einiges probieren. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt nach der Schließung der Weinzentrale mir so auch ein bisschen auf die Fahne schreibe. So dieses sächsische Weinbotschaftsthema. Dass man sagt, das ist ja wirklich cool. Und jetzt wäre ich auch noch Weinbotschafter vom Feinschmecker. Da kann man ja diese Welle so ein bisschen mitnehmen und auch die Region so ein bisschen pushen.
Ja.
Und das ist so jetzt so ein bisschen was mir gerade so im.
Und nicht, dass die Winzer kommen und sagen, aber Jens, was machst du da? Der Wein soll bei uns bleiben.
nee, ich glaube, es gibt schon viele Betriebe, die da echt Bock drauf haben und sagen, sie hätten auch wirklich mal gern, selbst mal in Leipzig auf einer Karte zu sein. Das scheint ja echt schon schwer zu sein.
Das ist ja
hart. Und das kann man sich ja ein bisschen mal auf die Fahne schreiben und sagen, okay, wir halten mal die Sachsenfahne hoch und zum Thema Wein fallen.
Ist Weinbotschafter eigentlich so Ähnliches wie Weinprinzessin?
Ich glaube schon. Also ich weiß ja nicht, ob ich mit einem Rock auf der Bühne stehe. Aber oder,
klug.
Zumindest eine Schärpe solltest du kriegen.
Ja.
Aber in Klug. In Klug. Ist der Diplomat oder eine Weinprinzessin.
Ja. Ja. Ja, so in der Art geht es schon. Ja.
Aber die Wine Awards sind eine tolle Veranstaltung. Ich war letztes Jahr da, Thomas Bühne hatte mich ja mitgenommen. Mhm. Und da habe ich auch Johannes kennengelernt. Dadurch kam Johannes dann bei uns in den Podcast. Da schließt sich wieder der Kreis. Mhm. Und das war eine richtig tolle, gediegene Veranstaltung da in Hamburg. Das hat richtig Spaß gemacht.
Glaube ich. Also der Feinschmecker, wenn die was machen, dann machen sie es schon dann richtig. Ja. Ja. Also ist ja auch, was begleitet mich auch schon seit Ewigkeiten. Also wie seit 1992, 93 bin ich an diesem Gastro-Zirkel drin und da ist natürlich der Feinschmecker immer das Medium gewesen, was man da immer mit sich mitgetragen hat. Klar. Von daher bin ich da wirklich auch sehr happy, dass man da jetzt nach ganz, ganz vielen Jahren, ich zähle es mal nicht die Jahre jetzt, dann da mal auf der Bühne steht. Ja. Schon toll.
Mhm. Du bist ja aber auch schon dreimal Sommelier des Jahres gewesen. Das sind jetzt ja auch nicht so viele ständig Sommelier des Jahres.
Nee, da gibt es wirklich nicht so viele. Ja. Also ich glaube, die Nancy vom Rutz, die hat, glaube ich, auch zwischen drei, weniger vier, aber ansonsten gibt es da wirklich nicht viele. Also da, und das vor allem das Witzige war, der 2013 und 2014 war ein Jahr in Folge und das war schon crazy. Also zwei verschiedene Verlage, aber
wie funktioniert das? Ich meine, die sind ja dann nicht irgendwie plötzlich verreist, die anderen. Also
nee, also man macht das ja ein paar Jahre den Spaß und hat natürlich auch ein ganz gutes Netzwerk und irgendwann sagen die natürlich dann schon auch, der Pizzonga, der hält die Fahne für den Wein schon ziemlich hoch und macht das auch ganz ordentlich und hat auch verschiedene Betriebe gehabt. Und dann war der erste, war dann der Falstaff, genau. Falstaff, da gibt es ja dann immer so diese Sommelier des Jahres, dann kommt die Top 3, werden dann eingeladen in ein Schloss bei Essen und dann wird es dann dort vor Ort dann erst bekannt geben, wer der Erste ist. Das war doch schon ein bisschen einigermaßen spannend und einigermaßen feuchte Hände. Und dann wurde dann im Prinzip dann vom Fritz Keller damals dann bekannt gegeben.
Aber der Moment ist geil, oder?
Der Moment ist geil, ja. Und vor allen Dingen war das Falco in Leipzig mitnominiert und die Überfahrt am Tegernsee, was ja Überrestaurants waren, da waren wir in Dresden ja am Bienenbürger eher so die kleinen Lichter. Und das war in Deutschland schon sehr schön. Also das war top. Und dann 2014 kam dann der Aral Schlemmatlas. Das war auch sehr, 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 sehr großartig. Das hat mich auch sehr gefreut. Das war auch sehr beeindruckend. Da hatten sie auch ein ganz cooles Video gemacht dann von mir. Das haben wir dann im Stadion von Dresden gemacht, das Siegesvideo. Auch sehr toll. Weil vor allen Dingen diese Siegerehrung war in München und da Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer, alle waren da. Und dann kam dieses Video da, wie ich dann im Dresdner Stadion stehe und dann sage ich, der beste Sommelier kommt aus Dresden, wo auch der beste Fußballverein Deutschlands herkommt. Und das hat in diesem Raum mit, glaube ich, 200, 300 Menschen für viel Freude gesorgt.
Wir wollen das Fußballthema vielleicht nicht ganz aufmachen mit den Mannschaften, die hier am Tisch versammelt sind. Also,
Was sitzt denn hier?
Werder Bremen, Berlin.
Und, ach ja, Entschuldigung. Bitte.
Hier sitzt der FC St. Pauli.
Auch gut. Werder Bremen.
Ja, das ist doch nett. Und Dynamo Dresden.
Das
wäre doch mal eine Auslosung im Pokal-Halbfinale. Wäre doch mal cool, oder?
Oh, das wäre geil, oder?
Ja.
Das kommt jetzt in diesem Jahr.
Das glaube ich auch. Weil ich bin ja das letzte Jahr jetzt nochmal DFB und ich möchte eigentlich gern, dass da im Pokal-Finale Dynamo Dresden gegen spielt.
Wir haben ja drei Erstligisten jetzt. Ja. Ich bin ja ganz stolz. Und Pauli ist jetzt ja neuerdings Bundesligist.
Ja.
Seit 30 Jahren bin ich da Fan, seit über 10 Jahren auch schon Mitglied und man hat alles erlebt, aber es ist immer wieder toll, mal kurz in die Bundesliga zu dürfen.
Vielleicht klappt es ja ein bisschen
länger. Auf jeden Fall. Jens, ja. Du musst mir eins verraten, weil das habe ich nicht rausgefunden.
Mhm.
Jahrgang, 73 oder 72?
72.
Gut, Katastrophenjahrgang. Also, der gute Jahrgang.
Nee, nein, der gute Jahrgang.
Ich bin 72.
Man findet nichts in Sachen Wein. Nix.
Ach so, an Sachen Wein.
Also Jahrgangswein.
Ja, nee, ich meine Jahrgang geboren.
Aber der Jahrgang, das ist gut. Aber Wein, Katastrophe.
Ja, das ist Katastrophe, ja. Aber das haben wir damals, als wir geboren wurden,
das dann hatte, nicht so. Das könnte man nicht erahnen, ja.
Nee, auch bei den Leuten, die geboren wurden, ist jeder Zweite beschädigt, nicht, Dietmar?
Ja. Hä? Verstehe ich so, nein.
Ja.
Also, du bist geboren am 8. Oktober 1972. Ja. Das Sternzeichen ist Waage.
Mhm.
Und im chinesischen Horoskop ist es?
Weiß ich nicht.
Das Jahr der Wasserratte.
Nein.
Ja, wir beide sind Wasserratten. Ja.
Ja, das ist halt auch was für dich.
Schwimmst du gerne?
Es geht. Also schon gerne. Ich gehe gerne ins Wasser.
Ja.
Aber als alter Insulaner natürlich nur an Stränden, wo ganz weißer Sand ist.
Mhm.
Das ist ganz wichtig bei mir.
Mhm.
Das hat vielleicht das Wasserratten-Thema. Ja, kommt es da durch wahrscheinlich, ja.
Man will sehen, wo man langläuft.
Ja.
Ja. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und frage immer die Gäste an der Spitze der deutschen Single-Charts. War am 8. Oktober 1972. Welcher Song?
Das ist eine gute Frage. Die Frage ist dann, welcher Künstler? Ich glaube, das ist ja schon mal spannend.
Ja. Also 72 ist natürlich auch durchaus ein spannendes Jahr. Aber sag mal, der deutschen Singlecharts. Also, ich wäre jetzt nicht gleich drauf gekommen, gebe ich zu.
Ja. Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Okay. War John Lennon schon tot? Nee.
Wann ist er 72er? Nee, da war noch 81.
Boney M.
Nee. Also wäre ich nie drauf gekommen, muss ich wirklich gestehen. Mouth and McNeil. Und zwar Hello A.
What?
Wer nie gehört.
Richtig.
Wer kann das ansingen?
Sebi.
Nee, hat man nie gehört.
Ja, deswegen, also ich wäre auch nicht drauf gekommen, aber vielleicht sollten
wir
es wirklich mal
hören. Falls wir die Rechte bekommen, spielen wir es vielleicht jetzt ganz kurz an in der Sendung.
Ich wollte ja eigentlich gucken, ob es auch tatsächlich DDR-Charts gab, aber da in den Zeitraum waren noch nicht wirklich...
Gab es noch keine Musik?
Nee, Musik gab es schon, aber da wurde das noch nicht so gelistet.
Ah ja, okay.
So, ein Jahr später, tatsächlich war es der kleine Prinz von Bernd Klüver. So, aber das war wirklich eine Schwierigkeit da, also mit der DDR, das war aber noch sehr schwer. Da war dann noch nicht so gelistet. Das ging dann erst so 75 wirklich los mit Charts. Okay. So. Aber was hörst du für Musik eigentlich?
Also, ich bin ein ganz glühender Verehrer von Depeche Mode.
Ja.
Versuche auch alle Konzerte, die irgendwie Deutschland auftauchen, vor allem Berlin, Olympiastadion, ist eigentlich, finde ich, das beeindruckend, was es immer wieder gibt. Also, da waren wir jetzt schon ein paar Mal gewesen. Und ansonsten halt, ich bin Love Parade, ich war ja lange in Berlin auch und in den 90ern und das war natürlich dann, wir haben damals am Ernst-Reuter-Platz gewohnt, also die Startschuss zur Love Parade, also wir sind aus dem Haus raus und standen mittendrin und das haben wir dann auch voll mitgenommen und von daher ist auch dieses Thema Tanzzentrale ja auch entstanden, die ich jetzt seit einigen Jahren mit betreibe. Wo dieses House-Techno-Thema da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Genau, House-Techno und dann gibt's Wein dazu.
Genau. Knapp 600 Menschen kommen da an so einem Abend. Und alles so eine Generation, es steht zwar nirgends drauf, aber alles so eine Generation, so 35, 40, 45, 50 plus, also dann wir. Und alle, die früher, denke ich, auch so ein bisschen dieses Gehen hatten, so dieses Love Parade Gehen. Und es ist nicht zu wild. Und da gibt es halt wirklich nur Wein. Teilweise mit Winzern, die auch vor Ort sind, mit dabei. Und zwei große Bars und alles Leuten an den Bars, die mir sehr nahe stehen. Und das macht dann unglaublich. Also ich würde sagen, es macht allen sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Am besten läuft immer der Riesling namens Ecstasy.
Ja, kann man machen, aber wie immer Grauburgunder durch Best of. Aber ansonsten, wir geben da auch, machen da auch Naturthemen und alles, also ist cool. Also das ist wirklich eine ganz, ganz coole Veranstaltung.
Eine Frage, hast du dir mittlerweile deinen Wunschtraum erfüllt?
Mit dem ganzen Drumherum?
Nee. Eine Reise durch Amerika.
Will ich machen, ja. Aber nicht ganz durch Amerika. Erstmal fangen wir erstmal unten an.
Also machst du es jetzt?
Ja. Aber nicht ganz Amerika. Das ist, gibt der Geldbeutel jetzt auch nicht her. Aber wir fangen erstmal unten an und nehmen vor allem die Kinder mit. Und Sohn ist ja ein riesengroßer Miami Heat-Fan und neben Dynamo Dresden natürlich, ganz klar. Oder erst Dynamo Dresden, dann Miami Heat.
Das liegt ja auch nahe.
Ja, ja, klar. Ja. Und das wollten wir, unbedingt ihm da auch mit auf den Weg geben. Und dann fliegen wir jetzt dann zeitnah dann mal da runter und machen da ein bisschen Florida. Und dann ist natürlich dann auch Miami Heat dabei.
Ist ja ein Wunschtraum von dir seit langer, langer Zeit, ne?
Ja, ich war schon unten zweimal und ich fand es immer wieder beeindruckend, auch so vom Leben her, aber auch vom Weinleben her. Also da gibt es ja Läden, die haben ja Weinkarten, das ist ja wirklich zum Zingelschnalzen. Inzwischen aber leider sehr teuer. Also ich war ja unten Anfang der 90er, da war das alles noch bezahlbar. Inzwischen ist das ja schon richtig viel Geld, aber so das Leben da ist schon auch, finde ich, ganz spannend und schön.
Ich war ja nur mal 5 Meter in den USA.
5 Meter?
5 Meter. Mehr habe ich nicht geschafft.
Naja, aber immerhin.
Wir waren mal in den Niagara-Fällen von Kanada aus.
Ah.
Den schipperst du da ja unten. Und dann gibt es ja zwei Schiffe. Und ich habe das erst nicht verstanden, weil ein Schiff hat immer rote Klamotten an und ein Schiff hat blaue Klamotten. Dann kriegst du diese Suits übergezogen, damit du nicht so nass wirst, wenn du da rumfährst.
Für die US-Wahl.
Und dann habe ich irgendwann verstanden, die roten sind die Kanadier und die blauen sind die Amerikaner, weil die kommen von zwei verschiedenen Seiten. Okay. Aber die fahren am Ende fast gleich. Und man schippert quasi ins andere Land kurz rein, ohne Einreisebedingungen. Mhm. Schippert auch wieder zurück ins eigene Land. Und damit war ich 5 Meter mal in den USA. Mehr habe ich noch nicht geschafft. Aber es muss wirklich bald mal passieren.
Sie wollten ihn nie reinlassen.
Ja.
Ne?
Vielleicht vor November. So alles, weiß nicht genau.
Ich hab das ja nach 2017 ernsthaft gemacht. Ich bin ja durchaus ein politischer Mensch. Und habe damals zu meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, gesagt, ich fahre nicht in dieses Land, solange Donald Trump der Präsident ist. Und dann war halt 4 Jahre lang quasi von mir verhängt ein Bann, eine Sanktion gegen die USA, dort nicht hinzufahren. Jetzt haben wir es in den beiden Jahren irgendwie auch verdaddelt. Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt dieses Jahr auch nicht mehr vorher, aber ich bin aktuell guter Dinge, dass es am Ende im November gut ausgeht.
Hoffen wir es mal.
Ja. Ja, also wenn die Demokraten jetzt nicht so viel wieder verkehren machen, dann müsste es durchaus sehr wahrscheinlich sein.
Sie machen das ganz gut.
Im Moment macht er ja alles falsch.
Falsch.
Ja, definitiv, definitiv. So kann man es
auch nennen. Wo wir schon beim Traumziel waren, du hast ja schon auch gerade über dieses Fußballthema und auch durch deine Preise eine Menge Leute kennengelernt und generell in der Gastro lernt man ja auch viele Leute kennen. Gibt es jemanden, den du wirklich gerne mal kennenlernen würdest?
Noch kennenlernen würde? Ja, ich glaube, Max Giermann ist vielleicht nicht der super Amerika Hollywood oder was? Nee, aber er macht ja auch Wein. Und wir als Familie lieben ihn. Also egal in welcher Rolle er steht, absolut grandios. Und ich glaube auch mit dem Thema Wein und so, das finde ich schon sehr, sehr. Den würde ich gern mal vielleicht sogar ein Wein-Event mit ihm gemeinsam was machen oder was. Da hätte ich echt Bock drauf.
Müssen wir Gregor mal fragen. Gregor hat Kontakt zu ihm.
Ja. Das wär wirklich ein Traum, weil das den finde ich, also als Comedian natürlich sehr cool, aber ich glaube auch mit diesem Weinthema, das ist schon sehr spannend, ja. Da könnte man, glaube ich, was ganz Cooles machen draus.
Das klingt gut.
Ja.
Ich hätte 10 Fragen an dich, Jens.
Oh oh.
Also was heißt 10 Fragen? Es gibt 10 Sätze, die du vervollständigen könntest, wenn du magst.
Ja.
Die sind auch ganz einfach.
Gut.
Freiheit bedeutet für mich,
dass ich jeden Tag im Prinzip selber entscheiden kann, was ich tue und lasse.
Das Erste, was ich morgens mache, ist?
Frühstücken mit meinen Kindern.
Über Deutschland denke ich?
Sehr positiv.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte?
Würde ich wahrscheinlich die Schritte genauso nochmal tun, ja.
Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir?
Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also ist im Prinzip mein Lebensinhalt, sage ich mal.
Am liebsten esse ich?
Schlemmerschnitte von Johannes
King. Ja, natürlich schon. Schlemmerschnitte Johannes King. Natürlich, klar. Logisch. Die Geheimwaffe.
Grüße an den King. Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten?
In vinophiler Form.
Der folgenden Generation rate ich?
Bleib friedlich.
Das ist gut. Am Leben liebe ich am meisten.
Das Leben an sich.
Wein ist für mich?
Nicht nur ein schönes Beiwerk, auch ein sehr wichtiger Kommunikator und ein Wohlfühlgetränk.
Danke sehr.
Gerne.
Da schließe ich mich an, das ist ein Wohlfühlsränge. Übrigens, da ist jetzt, ich habe ihn jetzt ausgetrunken,
ja.
Wo er wärmer ist, tatsächlich noch intensiver geworden.
Ich finde es halt, also ich finde, kalt würde ich ihn so wirklich als Sommerthema nehmen und temperiert dann wirklich als Speisenbegleiter. Also ja. Also gerade wenn man so, wie gesagt, manchmal hat man ja keinen Bock auf Rotwein oder man verträgt es nicht, meine Frau hat zum Beispiel ein bisschen Rotweinprobleme, dann ist sowas natürlich ideal.
Jetzt im Sommer am Nachmittag? Bisschen kälter gerne.
Würde ich machen.
Und Richtung Abend.
Dann kann er gerade ein bisschen Temperatur kriegen.
Ja, vielleicht sogar zur Vorspeise oder ja. So passt er dann so, ja. so wie er jetzt gerade ist. 2-3 Grad wärmer, super.
Sehr cool, ja. Sehr cool. Ja. Ich finde auch gut. Also da haben die Wackerbärtler schon was Gutes gemacht.
Jo, ja. Können sie machen, können sie weitermachen.
Ja, können sie weitermachen.
Ja, genau. Also wir empfehlen gerne weiter. Wir machen jetzt mit dir mehr oder weniger so die Werbung viel mehr noch für sächsische Weine.
Ja.
Sächsische Weine sind sexy.
Definitiv. Also das ist wirklich so, ja. Also
was ein Wortspiel.
Ist noch keiner drauf gekommen, Dietmar.
Nö.
Das ist neu.
Ja. Nee. Sollen wir schon Part 3 machen?
Ah ja, warum denn nicht?
Ja? Okay. Gut, dann machen wir mal.
Hast du mal unterschwellig ein bisschen Druck aufgebaut?
Ja, sehr gut. Hast du eigentlich einen Lieblingswein-Podcast?
Ich bin ehrlich, ich bin nicht der große Podcast-Hörer, bin ich ganz ehrlich. Ich hab schon mal einen selbst gemacht mit einem Fußballmoderator aus Dresden zum Thema Fußball und Wein. Und da haben wir uns alte Dynamo-Spiele haben wir uns da geholt und haben die dann mit den jeweiligen Weinen verpasst. Also er hat die alten Dynamo-Spiele ausgegraben aus den 80ern, wo wir noch was getaugt haben. Und ich habe dazu dann die Weine gemacht. Und dann haben wir philosophiert, ob der Wein jetzt wirklich zu dem Spiel passt oder nicht. Das fand ich, ich fand es ein sehr lustiges Thema.
Super Idee.
Vielleicht fänden das viele auch ein bisschen bescheuert, aber ich finde es eigentlich ganz total cool. Und das war es eigentlich zum Thema gewesen. Und ich, ja, doch, Kurt Krömer.
Ah.
Doch, ja, das ist Kurt Krömer. Wenn ich jetzt lange Fahrten habe, ich habe jetzt auch im Januar, Februar, März auch in Freiburg im Breisgau ein Hotelprojekt begleitet. Und habe da so ein bisschen Interimsdirektor gespielt. Und da auf diesen 7 Stunden Fahrt von Dresden nach Freiburg, Kurt Krömer bis zum Exzess. Und das war schon, ist schon nett, muss man schon sagen. So, jetzt wird's spannend.
So, ja, jetzt bin ich gespannt.
Definitiv.
Wein 3.
Da bin ich jetzt echt gespannt. Also eigentlich, wenn wir das Glas ein bisschen ordentlicher hätten, würde ich das sogar nehmen.
Aha.
Aber ist mir ein bisschen zu grob Motorik. Von daher nehmen wir das nochmal.
Ja, kann ich verstehen.
Ja. Dann müsst ihr mal den Riedel einladen oder sowas zu einem Podcast und dann habt ihr auch mal
ordentlich
Gläser da.
Ja, es ging so weit, dass Heiko Antoniewicz uns schon mal Gläser in die Hand gedrückt hat, weil er meinte, ihr könnt das so nicht weitermachen.
Hätte ich das gewusst, dann hätte Heiko mir Bescheid, ich habe mit Heiko ja auch mal zusammengearbeitet, ja. Da hätte Heiko mir mal ein Zeichen geben können, dann hätten wir das gemacht.
Ja. Jetzt bist du mit dran mit dem Trinkspruch, jetzt musst du den raushauen.
Ich hab's ja schon gesagt, also lieber 5 Flaschen für 10 als 25 für 5 oder so in der Art.
Ja, ganz genau.
So.
Oh, der ist super.
Also, den Wein, wenn wir den jetzt aufmachen, also öffnen, zeigen, nicht mehr zu kaufen. Das,
aha.
Ja, Werbeblock heißt ausverkauft, weil das ist aus dem Privatkeller des Winzers. Ich fand es aber einer meiner absoluten Tops auf Sachsen. Mhm. Und ich glaube, mit dem Wein würde man, glaube ich, deutschlandweit extrem für Aufsehen sorgen. Aber ist natürlich ratzeputze ausverkauft und gibt es nicht mehr, nirgends mehr.
Okay.
Und das ist jetzt wirklich so ein Highlight, wo ich sage, den trinkt man jetzt, aber den kriegt man nie wieder. Also das ist so einmal im Leben und dann
ja, guck mal,
das must have.
Den trinkt man jetzt einmal im Leben, das ist doch auch ein guter Trinkspruch.
Ja. Mhm. Also man riecht, glaube ich, schon, dass er auch ein bisschen mit dem Holz sich vermählt hat, um das mal so...
Beim ersten Geruch, ohne dass ich vorher das Glas wild durch die Gegend geschwenkt habe, hatte ich das Käse irgendwie in der Nase, aber danach war sofort der Käse weg. Jetzt ist es was anderes. Jetzt hat man wieder dieses...
Ja, was Spritziges hat er auch.
Ja. Eine Apfelkiste.
Also ein bisschen
die Holzkiste, in der Äpfel liegen haben.
Und nur in Berlin, sage ich nur, mein lieber Schieber.
Ja, ja.
Wenn er will, dann
kennt sich mit Bier aus.
Wenn er nicht will, sagt er, ich habe ja keine Ahnung, ich kann ja nicht lesen, ich gucke ja kein Fernsehen, irgendwas sagt er dann sonst.
Ich würde da ein Stück weitergehen, ich würde es ein bisschen übertreiben, ich würde sagen, so ein Toastbrot, angeröstet hat er definitiv und da drauf dann aber so ein bisschen Butter hat er ja auch, so ein bisschen dieses Buttrige, dieses käsige Buttrige.
Körnigen Frischkäse.
Und da drauf dann noch halt eine schöne Apfelkompott, whatever.
Ja.
Das ist die Nase. Toastbrot, Butter, Apfelkompott. Hammer.
Mal kicken, was die Zunge sagt.
Nee.
Ja. Hat er schön gemacht. Als ein Winzer, keine Winzerin.
Samtig.
Sind wir doch nochmal bei einem Schuh?
Nee, wir machen kein Doppelmoppel.
Man kann Doppelmoppel, Doppelmopper.
Ja. Wir sind ja nicht hier bei Frank Buchholz mit zweimal St. Anthony.
Ah, der Buchholz, okay, alles klar.
Ich hatte noch gedacht, du würdest vielleicht von den 3 Flaschen wäre, also einen Schuh hast du mitgebracht.
Mhm.
Ja, es wäre der Petnat gewesen, die Scheurebe.
Wäre auch eine Idee gewesen.
Ja.
Aber ich fand halt das Funky-Thema, fand ich
ja, ganz cool. Ja, nee, ich finde Funky super. Ja,
finde ich auch für Berlin ganz cool. Ich glaube, das ist auch so ein Berlin-Thema. Also ein bisschen dieses etwas nicht ganz so klare und nicht ganz so anspringende. Aber das ist jetzt schon eine Nummer. Also hier ist halt, finde ich, Krustentiere, irgendwas gegrilltes, Trüffel, kräftige, auch so ein bisschen was sahnige Soßen in die Richtung. Ja, das kann der alles. Kann er alles wegschießen, der Wein.
Haben wir dazu zum Mittag was vorbereitet?
Aber auch so, natürlich.
Ja?
Ja, ich habe oben so eine kleinen Bags vorbereitet und da sind dann
ach, toll.
Verschiedene Krustentiere
drin. Ja, natürlich.
Ja?
Okay. Super. Super. Die Austernschalen, nur ohne Austern.
Genau.
Ja. Da passt der Wein ja super dazu.
Ja. Das ist immer gut, wenn wir Köche dabei haben. Wir haben ja letztes Jahr eine Weihnachtsfolge gemacht mit Heiko Antoniewicz, der live gekocht hat zu den Weinen, die Nathalie Lump mitgebracht hat.
Mhm.
Das ist natürlich immer mega, wenn es was zu essen gibt. Oder wir waren auch schon zu Hause bei Christian Lohse und er hat für uns gekocht, während wir Weine getrunken haben. Das ist natürlich immer mega, wenn man es auch noch zusammenbringen kann und sich nicht nur vorstellen muss, was da in einem Bag sein könnte.
Ja, aber muss man sich halt jetzt am heutigen Vormittag ein bisschen vorstellen, erwünschen, erträumen. Ja.
Ich nehme mal ein paar Winzer einfach, die mir so untergekommen sind aus Sachsen, einfach um mal ein paar Namen ins Spiel. Ja. Vielleicht ist ein Name dabei, vielleicht ist das der Wein mit Karl Friedrich Aust.
Nein.
Weingut Drei Herren.
Nein.
Tim Strasser.
Nein. Tim Strasser ist übrigens so ein Piwi-Spezialist, was wir vorhin hatten.
Kastler Friedland.
Nein.
Dann haben wir den Klaus Timmerling natürlich.
Der macht keine Barrique-Geschichten, so in dem Stil zumindest.
Frederik Fauré.
Nein.
Ja. Dann haben wir ja einen Lohse Niederbau.
Ja, nein, auch nicht der Herr Lohse.
Na, dann bist du jetzt dran. Also, das waren jetzt ein paar Weingüter, die ich mal rausgesucht habe, die sehr, sehr durchaus im Gespräch sind.
Also am meisten im Gespräch neben Klaus Zimmerling und natürlich Matthias Schuh und Schloss Wackerbarth und Schloss Proschwitz ist dieser junge Mann, Martin Schwarz.
Aha.
Martin Schwarz war lange Jahre der Kellermeister vom Schloss Proschwitz, glaube 15 oder 16 Jahre. Was ja so ein bisschen das Aushängeschild ist in Sachsen, weil Schloss Proschwitz, Prinz der Lippe, da muss man, glaube ich, auch beim Sachsen-Wein-Podcast sagen, hat eigentlich das Land Weinland Sachsen wieder wach geküsst nach der Wende. Mhm. Bis dato war es halt, speziell. Also ich kann mich erinnern an Geburtstage, wo ich jetzt noch nicht Wein getrunken habe, als dann der Meißner Wein lobhudelnd serviert wurde in der Familie und alle mehr oder weniger das Gesicht verzogen haben, weil die Säure sehr intensiv war und da Prinz der Lippe kam dann wieder zurück nach der Wende und hat dann wirklich dieses Weinland Sachsen wieder nach vorn gebracht und hat Martin Schwarz, der damals beim Joachim Heger am Kaiserstuhl vorher aktiv war, nach Sachsen geholt. Und Martin hat dann seine eigene Weine angefangen, selbst so nebenbei zu machen. Und jetzt macht das komplett nur noch die Sachen und ist inzwischen auch VDP, also mit dem berühmten Adler auf der Kapsel. Und das ist sein sein absoluter Top-Wein, Chardonnay aus dem Jahr 22, aus der Lage Friedstein. Eine uralte Reblage in Radebeul, die wieder aufgerebt wurde. Eine sehr schöne Steillage, die aber komplett zugewuchert war. Und so eine ganz traditionelle Weinlage. Und die hat er jetzt mit Chardonnay bepflanzt. Und die sind jetzt nur 10 Jahre alt, die Reben, weil halt der Weinberg halt zu war. Aber ich glaube, wenn die mal irgendwann die 20 oder 30 Jahre haben, dann kann das richtig groß werden.
Das ärgert mich sehr, dass Dietmar der Einzige ist, der heute richtig trinkt und die Flasche wahrscheinlich zur Rückfahrt hat, nachdem er da schon leer ist.
Die
ich nicht weitermachen kann.
Also das ist auch ein Wein für Zukunft. Also ich glaube, dass der Wein auch uns beide 72er überleben wird, definitiv. Und das ist schon ordentlich.
Ja.
Sehr lecker.
Sehr gut. Also sehr gut. Alle drei Weine heute wieder. Ja. Sehr überraschend.
Mhm.
Also wirklich sehr, sehr überraschend. Ein Thema haben wir noch nicht aufgemacht. Und zwar, was die jetzt kosten, die unterschiedlichen Pflanzen. Das ist die Frage.
Sachsen ist natürlich immer ein Ticken teurer als Pfalz, Rheinhessen, whatever. Also man sagt natürlich A, kleine Weinberge, dann B, man hat sich lange, sage ich mal, jetzt, da wird bestimmt in Sachsen Aufschrei kommen, auch so ein bisschen auf der Klimatik ausgeruht. Es ist immer sehr, sehr, sehr wechselhafte Jahrgänge und wenig Erträge und sowas. Aber inzwischen muss man ja sagen, seit 2010 gibt es eigentlich keinen ganz schlechten Jahrgang mehr. Gut, jetzt 2024 ist durch den Frost echt ein Thema. Also da gibt es ja wirklich große, also Zimmerling hat, glaube ich, fast 80% Verlust. Das sind doch schon richtig Katastrophe. Und Schuh und alle und haben alle auch 30-40%. Das tut doch schon weh. Aber sag mal, sonst hat man schon ganz ordentliche Erträge da auch für die Betriebe natürlich. Und man nimmt da schon auch gut Geld dafür. Also so ein Basiswein unter 10 Euro zu finden, das ist schon ganz, ganz, ganz schwer. Eigentlich fast unmöglich. Also Klaus Zimmerling ist ja, wenn man bei ihm im Weinberg oben sitzt, kosten die Weine so 0,5. So um die, so ab 18, 19, 20, 25 Euro dann aufwärts.
Okay. Und
das kostet Geld. Ist natürlich auch, wie gesagt, auch viel Steillage, viel Handarbeit, auch viel Einzelarbeit. Also ich weiß, Klaus hat ja auch nur eigentlich sich und noch ein paar Aushilfen. Und also da kann man jetzt drüber philosophieren, ob das so ist, wie es ist. Ich würde mir gerne mal wünschen, mal einen Wein, der auch mal vielleicht so 8 oder 7 oder 9 kostet. Mhm. Aber das ist halt wirklich schwierig.
Aber du bist ein richtig guter Weinbotschafter, weil ich habe Vorurteile.
Mhm.
Gegen Württemberg. Ich sag's jetzt mal ganz offen. Ich hab Vorurteile gegen Württemberg.
Ich hab's geahnt.
Gegen Saale und Stutt und gegen Sachsen bislang mal gehabt. Mhm. Ich dachte, das sind nicht die geilen Weine, die von da kommen. Aber das, was du hier heute präsentierst, naja, ich sag mal, Sachsen geht heute sehr weit hoch in meinem Ranking in Deutschland.
Da sind wir sehr froh.
Ja.
Da freuen wir uns in Sachsen sehr.
Ja. Obwohl die Sachsen ja nur irgendwie in Sachsen bleiben wollen.
Ne? Ja, also.
Ja, ich kaufe den jetzt die Weine weg, das ist mir scheißegal. Ich kaufe
den jetzt weg. Nee, aber ich glaube, da wird schon auch was tun. Also, das wird schon auch. Also, Schwarz findet man, glaube ich, auch in ein, zwei Betrieben hier in Berlin auf der Weinkarte. Und ja, das wird schon kommen. Also, das. Gerade die Jungwinzer, also auch Matthias Schuh, und die wollen ja auch so ein bisschen nach außen preschen. Ja,
oder spätestens jetzt durch diese Folge wird das.
Ja, das geht jetzt durch die Decke, klar.
Absolut. Ja, Sebi wird.
Ja,
also kistenweise.
DHL wird.
Ja, ich bin jetzt erst am Wochenende wieder in Sachsen.
Ach.
Und ja, deswegen.
Wo treibst du dich denn schon wieder rum?
Die Kisten dann alle mit.
Spielt Union irgendwo auswärts? Oder?
Ich bin in Falkenhain und in Mittweiler.
Ah ja.
Genau. Ja, Freunde besuchen.
Okay.
Ja. Aha. Mittweiler. Ich habe dort auch studiert in Mittweiler.
Du hast Freunde?
Ich habe Freunde.
Ja.
Ja, exakt zwei.
Die wohnen beide in Sachsen. Die
wohnen in Sachsen, genau. Und ja, ich habe in Sachsen studiert, in Mittweiler, ja.
Ach stimmt, du hast genau. Studiert. Ja.
Richtig. Aber ist auch ein bisschen aus.
Auch schon speziell Mittweiler. Ich war jetzt mal, mein Sohn hat mal spielt ein Spiel gehabt, da sind wir da reingefahren, dachte ich, okay.
Fußballspiel.
Ja.
Bei Germania.
Mhm. Mhm.
Na gut, die sind sehr speziell.
Nee, ich fand so diese, also wenn man da so reinfährt und dann wieder rausfährt und dann denkt man, okay, das ist auch ganz gut, okay, wenn man jetzt wieder rausfährt.
Naja, da ist nichts schön.
Ja.
Also, das ist nur zum Studieren.
Ja.
Alles andere kommt dann im Umland.
Ja.
Sebi überrascht mich irgendwie. Er hat Freunde und hat studiert.
Ja, ne? Aber in Mittweiler.
Sieh mal, das ist der Unterschied zu dir.
Ja. Ich stehe ja dazu.
Jens, du hast ja in deinem Leben schon ein paar Weine getrunken.
Ja.
Müsste man ja, wenn man dreimal Sommelier des Jahres wird und so weiter.
Mhm.
Kannst du dich erinnern, was der beste Wein deines Lebens war?
Also ich bin ein großer, nicht so dieses Beste finde ich immer sehr schwierig, aber sagen wir mal beeindruckend. Mhm. Beeindruckend war definitiv 1947 Château Petrus. Oder Petrus,
ja.
Château ist ja, glaube ich, darf man nicht sagen. Das ist ja auch schon viele, viele, viele Jahre her. Das war in den 90ern auf der Bülow Höhe. Das war damals ja meine Sturm- und Trankzeit, damals bestes Hotel Deutschlands. Und da haben wir auch eine Weinkarte gehabt zum Niederknien. Und da gab es einen russischen Gast, wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so haben. Und der hat dann die Weinkarte gelesen, nicht auf der Spalte mit dem Text, sondern auf der rechten Spalte mit den Zahlen. Und hat dann die zwei rausgesucht, die die meisten Zahlen hatten. Und das war einmal Romani Conti 1959 und einmal Château Petrus 47. Und die durfte ich beide öffnen und durfte die beide probieren und durfte da sogar ein Glas mittrinken. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, damals war ich 22 oder sowas, da war das alles noch sehr neu. Aber was mich halt dort sehr, was ich so spannend fand, dass die Weine so unglaublich frisch waren. Also, dass man denkt, 47, 59, das muss ja schmecken wie, null, ganz tolle Farbe. Extrem, fast schon lebendig und auch noch Tanninstruktur extrem da. Also fand ich beide Weine sehr, sehr, sehr spannend. Und die beiden leeren Flaschen trage ich immer noch mit mir rum. Also die stehen jetzt gerade in der Weinzentrale. Und die werden auch, wenn wir die Weinzentrale dann schließen, morgen, werden die beiden Flaschen auf jeden Fall wieder irgendwo mit hingehen. Also die bleibe ich, die nehme ich wahrscheinlich mit ins Grab. Das wäre dann vielleicht, ach, das wäre vielleicht mein Wunsch mal wirklich, so, sagt seine Kindern, also wenn man irgendwann, dann bitte die beiden Flaschen mit reinpacken.
Guck mal, als wir im Vier-Jahreszeiten waren, im Weinkeller.
Mit Heiko
und mit Heiko, und, genau. Und die teuerste Weinflasche dort in der Hand hielten.
Mhm.
Die darf man gar nicht verraten, was die gekostet
17.000
hat.
17.000 Euro.
Mehr.
17.000 Euro?
Nee, mehr. War mehr.
Dann hatte ich eine kleine in der Hand.
Die halbe Flasche.
Ja, genau. So, aber da wurde gesagt, man darf die Flasche nicht dann, wenn du sie
in hast. In der Hand halten.
Nee, du darfst sie dann, wenn du sie gekauft hast, du darfst sie nicht mit nach Hause nehmen. Weil man könnte ja
das
damit.
Das ist der Stand jetzt. Oh, der Stand jetzt. Also früher, 94, war das noch überhaupt kein Thema. Da konnte man mitnehmen, was man wollte.
Konnte man damit handeln, wie man wollte.
ausgetrunken. Aber wir haben auch Romani Conti Glasweiß ausgeschrieben in der Weinzentrale. Das war so die Glanzzeit in der Weinzentrale. Und da gab es auch wirklich ein Thema, dass man die Flasche, wenn sie leer ist, zerstören muss.
Bah.
Und das auch fotografisch
festhalten. Tut das weh?
Ich habe sie nicht zerstört.
Also, tut es auch nicht weh. Ja,
aber das war eigentlich so, das sagen, das war, da gibt es gerade einen Vertrag, glaube ich sogar, dass man das fotografisch festhalten muss, dass man die Flasche dann zerstört. Was ich gemacht habe, ich habe das Etikett, diese gibt es so eine Seriennummer drauf. die habe ich weggekratzt. Also, dass man das Etikett jetzt nicht wiederverwenden kann. Mhm. Das ist ja das große Thema, dass die halt diese Fälschungsquote ja so extrem hoch ist und dass man durch, dass die alle natürlich nach diesen Originalflaschen suchen, mit den Originaletiketten. Und das dann natürlich dann so eine Flasche weiter zu verkaufen, gefüllt mit irgendwas anderem drin, durch, weil die Pullen werden eh nie aufgemacht. Mhm. Oder ganz selten. Also wenn ich eine Kiste Romani Conti kaufe, das wird ja meist dann weggelegt. Und dann wird der auch nie getrunken oder nie probiert. Ist das wirklich ein Romani Conti?
Das ist doch traurig, oder?
Ja.
Eigentlich ist das doch traurig.
Aber das sind ja wirklich Preissphären, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und wenn das in irgendeiner in, nichts gegen unsere Freunde aus Asien, mit einer Cola dann trinkt zusammen, dann schmeckt der eh nicht, ob das jetzt ein Original Romani Conti ist oder nicht.
Nee, auch die Cola wird man nicht schmecken.
Nee.
Ja, aber vielleicht, es ist halt schon der Punkt, ja, immer wenn du eine Flasche für 5000 Euro kaufst, überlegst du dir halt, ob du die aufmachst und ob ich sie mit dir aufmache oder so. Und dann ist, wenn du weißt, in 3 Jahren ist sie schon 7000 wert, überlegst du es dir, ob du es als Geldanlage nimmst.
Ja, ja, klar. Gut, klar, diese Geldanlagen sind, ja, aber es ist irgendwie so, man hat etwas geschaffen. Also, ne? Also, das ist ja.
Das war gut an sich. Die sind auch da, die finden das nicht gut. Also, das, die großen Sachen, die wollen das ja auch, oder Petrus ja auch, die wollen eigentlich, dass die Sachen getrunken werden. Und da gibt es natürlich auch noch Verträge, die man dann als Gastronom machen muss und handeln muss, dass man die Sachen dann auch wirklich ausschenkt und nicht über den Schwarzmarkt weiterverkauft.
Also ich finde halt einfach, Dinge werden geschaffen, damit man sie irgendwann mal kennenlernt. Mhm. Und Dinge, die dann verschlossen sind, nur noch damit sie irgendwie einen finanziellen Wert haben und man weiß aber nie genau, wie das schmeckt. Also ich meine, kostet eine Flasche eine 500.000 und du machst sie auf und denkst dir einfach so, was für eine Plörre. Das ist ja auch komisch, ne? Das steht ja kontraproduktiv eigentlich dann da drin. Und ich weiß, ich war mal in Piemont in einem Weingut. Und die, unten im Keller, und da sind noch Flaschen aus dem 18. Jahrhundert. Und die sagten halt auch, also war, habt ihr mal was aufgemacht davon, ne? Also das ist ja irre. So, haben sie, ja, haben sie gemacht, tatsächlich. Manche waren halt nur noch Essig. Aber bei anderen war das wirklich noch gut. Rotwein, der aber wie Weißwein dann war. Weil sich ja die Farbpigmente im Laufe der Zeit bei Rotwein ja absetzen. Und das stelle ich mir so spannend vor, eigentlich im Grunde genommen, dass man dann eigentlich aus dem 18. Jahrhundert, in einer Zeit, wo, ich sag mal, in Versailles die Leute irgendwie in die Ecke gekackt haben. Also das ist ja ganz andere Zustände, soziale Zustände sind, dass man da was, ein Zeitzeugnis dann mal probieren darf, das ist doch toll, oder?
Definitiv. Also ich finde diese alten Sachen auch immer sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man dann wirklich eine Flasche aufmacht.
Hast du mal einen Wein probiert aus so 18.
Also ganz 19. Jahrhundert? Also 1900, vielleicht so paar 20, irgendwelche Auslesen, ja, so irgendwas das schon. Aber diese 47er, 59er, das fand ich damals auch schon wahnsinnig. Und das 47 ist ja auch so ein bisschen diese Nachkriegsjahrgang, ein Riesenjahrgang, da aber viele Männer in Kriegsgefangenschaft waren, mussten halt auch viele, viele Frauen damals dort mit in den Weinberg. Da ist, denke ich mal, auch wegen der fehlenden Manpower auch so ein bisschen was hängen geblieben. Also das ist schon ein absolut geschichtsträchtiger Wein, definitiv. Und das trinkt man da schon anders, als wenn man jetzt sagt, man macht jetzt irgendwie ein Goldriesling aus 2000 und irgendwas auf.
Dietmar?
Ja, ich habe drauf gewartet. Ich habe diesen Blick schon an meiner Seite gespürt. Und
ich habe auch schon gemerkt, dass ich hier gerade verschlöchert werde. Ja.
Wollen wir spielen?
Ja, endlich.
Ja, super.
Spiele mit Dito. Dito.
Ja. Was gibt denn dem was, ne?
Ja, nee, das ist super. Das war die Reminiszenz am Bremerhaven.
Ja, definitiv. Ja, oder?
Das war's, ja. Jens, ich habe so ein Kennerspiel. Hast du eine Uhr, Dietmar?
Ich? Eine Uhr.
Ja, okay, brauchen wir eine Stoppuhr oder
Unruhezeit? Eine Stoppuhr von 30 Sekunden.
Also ein Timer.
Ja.
Machst du das?
Wie auch immer man das heutzutage nennt, ja.
Macht das der Berliner?
Rücklaufend nennt man dann Timer.
Ja.
Jens, das Spiel heißt Wein schnell gekippt.
Ja.
Ich nenne dir zum Beispiel, ich sage zum Beispiel Rebsorte mit R. Daraufhin sagst du?
Riesling.
So, richtig. Du hast das Spiel verstanden.
Oh, oh.
Davon gibt es verschiedene Themen und wir gucken mal, wie viele du in 30 Sekunden schaffst.
Ja, okay.
Du bist bereit?
Ich gebe mir Mühe, ja.
Zeit ist bereit?
Bereit geboren.
Gut. Wein schnell gekippt. Rebsorte mit S.
Spätburgunder.
Anbauregion mit B.
Baden.
Winzer mit K.
Keller.
Herkunftsland mit S.
Slowenien. So, sorry.
Weinpodcast mit V.
In vino, wer, wie, was.
Sehr gut. Italiener mit B.
Weiter.
Aroma mit A.
Ananas.
Spanische Region mit C.
Spanische Region mit C? Was war das denn?
Das hat Max Müller letztes Mal auch schon gefragt, ne? Vielleicht muss ich diesmal rausstreichen.
Ja, vor allem musst du eins irgendwie mal, habe ich dir das letzte Mal schon gesagt, Wein-Podcast mit V.
Naja, das war
I sagen.
Mit I merkt keiner, dass wir es sind.
Ja, ist gut. Aber C?
Kastilien? Keine Ahnung.
Ja, okay, Kastilien, ja.
Ja,
okay.
Das sag ich doch.
Ja, ja. Was war das andere? Was war weiter?
Carajo.
Was war noch weiter?
Weiter wäre noch gewesen Franzose mit P.
Mit B?
P.
Mit P? Hm? Nee, ich meine, was ich vorhin nicht...
Da hatte
ich
auf Italien mit B. Italien mit B. Da könntest du Barolo sagen können zum Beispiel.
Achso, ich dachte Winzer. Ich hatte Winzer.
Nee, das wäre Winzer mit B
gewesen. Achso, und dann das.
Ja, ja, ja. Das ist ja... Okay, alles klar. Ja, das ist die neue Rubrik. Sommeliers werden hier hardcore auf die Probe gestellt.
Gut. Aber die Menge war gut.
Naja.
Du warst eher im oberen Feld und so.
Naja, das klingt so.
Ich hätte noch ein neues Spiel, wenn ihr wollt.
Ja, bitte.
Ich nenne euch jetzt einen Beginn einer absurden Schlagzeile und ihr müsst sie alle drei nacheinander vervollständigen. Wer die verrückteste Antwort gibt, bekommt einen Punkt.
Aber gibt es die Schlagzeile wirklich?
Nein.
Achso.
Nö.
Wir beginnen mit Dietmar.
Oh.
Wissenschaftler warnen, zu viel lächeln könnte.
Zu Zahnausfall führen.
Zu viel lächeln könnte?
Die Beinvinifikation verlangsamen.
Zu viel lächeln könnte?
Hodenkrebs verursachen.
Boah.
Okay, Punkt für die Prinzessin. Fängst du diesmal an, kannst nicht so lange nachdenken.
Ja, genau.
Neuer Trend, Millennials ersetzen Kaffee durch.
Kardamomwasser.
Lieber mach du.
Katzenkot.
was machen die denn?
Gibt's aber auch schon, ne?
Katzenkot gibt's wirklich, ja.
Katzenkot-Kaffee. Ja,
24 ja. Stunden gereifte Schafsmilch.
Das würde ich sagen, ist dein Punkt.
Okay.
Dann fängst du diesmal an.
Ja.
Eine Umfrage ergibt, 73% der Deutschen würden lieber.
Fans von Dynamo Dresden sein.
Hm. Ganz sicher.
Semi, mach du mal.
73% der Deutschen würden lieber auch sonntags Rasen mähen dürfen.
Würden offiziell laut schnarchen dürfen neben der Frau.
Punkt für Sebastian. Danke. Das entscheide ich einfach.
Ja, toll.
Okay, einen machen wir noch.
Die Menge tobt zu Hause. Ja,
okay. Durchbruch in der Forschung. Socken könnten jetzt.
Keine Zehen mehr haben.
Nicht mehr stinken.
Von alleine stinken.
Ja, Punkt für Jens. Ich glaube, Jens hat gewonnen, oder?
Ich denke auch.
Hast du noch was?
Wir können eine ganz schnelle Runde machen und zwar ist das ganz einfach. Jetzt wird der Sommelier richtig auf die Probe gestellt.
Ja.
Ja, wir geben ein Wort vor. Es darf alles aus der Weinsprache sein, also Anbauregion, Winzer, Rebsorte, was dir sonst noch einfällt. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, Barolo wäre der letzte Buchstabe ein O. Daraufhin müsstest du mit O beginnen.
Okay, war das jetzt schon? War das jetzt schon?
Ja. Ja? War das schon gezogen hast? Nein. Ich fange einfach an.
Aber was? Ein Satz oder?
Nein,
oder?
Einfach nur das Wort. Also,
ach so. Ne? Ah, ja, ja. So. Irgendwas aus der Weinwelt.
Genau.
Es könnte sein, dass du gewinnst.
Ja. Mhm. Okay, legen wir los.
Ich bin ganz gespannt, ja.
Rivana.
Riesling.
Ich habe das Spiel ja nicht verstanden, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich dachte, ich muss nicht machen.
Ach, er war nicht dabei, als du das letzte Mal gespielt hast.
Ah, ja. Darf ich Buchstaben weitermachen, der am Schluss ist?
Darf ich helfen?
Ja.
Gutswein.
Gutswein.
Also du hast Gutswein jetzt.
Ja. Ich habe genau. Gutswein gesagt.
Bist du dran?
Napa Valley.
Oh, Y? Das ist ja fies.
Ja, Dietmar.
Warte. Ein Sack. Das
es gibt, glaube ich, warte mal. Es gibt, glaube ich, in Baden gibt es eine Weinlage, die heißt Iburg.
Also mit Y geschrieben.
Iburg. Glaube ich. Ich glaube ja. Iburg. Ich glaube ja. Da würde ich Gutsweinbesitzer sagen.
Dann sag jetzt nur Riesling.
Den hatten wir schon. Du musst nun.
Piep.
Riesling-Besitzer, Anbauer. Riesling-Anbauer.
Riesling-Anbauer. Rebe.
Mit E. Ehemaliger Winzer. Nein. Mit E. E? Na gut, Estragon. Das ist ja im Grunde genommen eigentlich.
Das hat doch Elbling.
Ah ja, mach.
Estragon. Ja. Also als Aroma.
Ja. Siehst du?
Dann ein Nasenwein. Also der ist vor allem verdient. Also es gibt ja Weine, die man trinkt und dann sagt, okay, und da gibt es Weine, wo man reinriecht, also Scheurebe oder Sauvignon Blanc, der so duftet, dass du eigentlich nur an dem Glas hängst und eigentlich kaum trinkst, sondern nur riechst. Das ist für meinen Sprachgebrauch ein Nasenwein.
Mega. Wir machen jetzt 110 Stunden diesen Podcast. 68. Folge und noch nie haben wir den Begriff Nasenwein gehört.
Mega.
Da kommen auch viele Gäste, sagen, ja. Boah. Na, es ist ja auch im Grunde, machen wir noch weiter?
Na, N.
Nasenwein?
N. Ja.
Nicht besser.
Nicht besser. Passt ganz gut.
Dann haben wir es, ne?
Dann haben wir es.
Also schon raus, ja?
Ja, schon raus. Aber was ich ja toll finde, ist ja, ich hatte ja mal in einer Folge, ich weiß gar nicht, bei wem das war, mal gefragt, ob sich, weil ja die deutsche Sprache sich ja heutzutage auch in der Jugend ja völlig verändert.
Ich erlebe das Tag für Tag zu Hause, ja.
Ne? Mhm. Also es ist ja eigentlich eher Denglisch, was mittlerweile immer mehr passiert und ich komme da auch schon gar nicht mehr mit, aber auch, ob sich die Weinsprache eigentlich verändert. Ah, Stefanie Döring habe ich das gefragt. Mhm. Das Nasenwein ja voll vorn mit dabei.
Absolut, das ist so Weinwort, also Jugendwort des Jahres, okay. Weinwort des Jahres würde ich Nasenwein ganz oben einstufen.
Ja, ganz weit.
Ganz oben.
Ganz oben. Aber ich finde, das sagt viel. Also viele Gäste sagen, ja. Ja. Also entweder sagen die das, weil die sagen, okay, lass den mal reden. Oder die sagen, ach Gott, das stimmt.
Man erkennt ja eigentlich, wenn du so Gäste bekommst, die reinkommen und sagen, ich will einen Wein.
Mhm. Das war jetzt sogar mit Dialekt.
Heimat, Dialekt, ja.
Nö, ein Wein. Plutonium.
Wie man sozusagen auf die zugeht. Wo du schon weißt.
Guten Tag.
Ja, genau.
Haben Sie was fürs Glas?
da kann man ja schon so ein bisschen schauen. Ich frage mal, also es ist nicht böse gemeint, aber auch jetzt, wer reinkommt und sagt, guten Tag, ich gerne einen Wein. Das heißt, selbst würde ich fragen, was denn das Budget auch hergibt. Mhm. Also auch so ein bisschen, welche Richtung es gehen soll, aber dann immer so, weil immer dann anfängt.
Ich hätte gern Wein, ja, vom
Kohle haben wir nicht.
Naja, wenn man dann irgendwie anfängt, man fängt ja nie zu hoch an, aber so, was für mich jetzt ein normales Segment ist, kann für ihn ja schon die absolute Wahnsinn sein. Also wenn ich sage 10 Euro, das kann ja für viele schon ganz viel Geld für eine Flasche Wein sein. Ja, und dann versuche ich es immer abzugreifen und wenn man dann hat man ja so eine Gesprächsbasis. Und dann so ein bisschen geschmacklich und was sie ganz sonst gern trinken oder wenn sie noch nie Wein getrunken haben, auch mal ganz, das finde ich eigentlich am spannendsten immer. Weil da kann man sie eigentlich mal ganz gut abholen.
Spannend finde ich immer die Leute, die man sagen, der und der Wein, den mag ich gar nicht. Und dann kommst du aber mit dem Wein um die Ecke und sagst, probier mal. Und dann sagen die, boah, was ist das denn für ein Wein?
Das ist der Wein.
Ganz genau.
Ja, oder? Also, aber das macht mir eigentlich schon Spaß. Also, mir macht es teilweise mehr Spaß, jemanden reinkommen zu sehen, der sagt, guten Tag, ich hätte gern Wein, als den, der sagt, ich habe alles schon getrunken in meinem Leben und überraschen Sie mich mal bitte. Aber ich trinke das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und das habe ich schon zu Hause und das will ich auch nicht. Dann ist das manchmal ein bisschen spezieller. Mhm. Aber so, das ist schon ganz gut.
Geil sind einfach die, die immer sagen, bringen Sie mir den besten Wein, den Sie haben. Mhm.
Darf aber nicht so viel kosten.
Genau.
So, kommen wir zu einer Rubrik. Ich muss noch ganz kurz, eine Sache habe ich mir aufgeschrieben am Anfang. Ja. Ich muss die nochmal nachfragen, weil sie mir wichtig ist. Harald Schmidt.
Ja.
War Gast bei dir.
Ja, also auf Sylt im Sollenhof, ja.
Und du fandest ihn besonders gut.
Den fand ich nett, ja. Fand ich sehr nett. Also der war, durfte ich ihn abholen am Bahnhof, was für mich schon das größte Erlebnis war,
mit dem Rolls-Royce
von Johannes King. Und der Rolls-Royce Johannes King war, dass der beim Rückwärtsgang fahren erst nach 5 oder vielleicht übertrieben, nach 2 Metern gebremst hat. Also wenn man rückwärts fahren, musste man einblenden, wenn man jetzt bremst, geht das Ding 2 Meter weiter. Also musste frühzeitig bremsen. Und dann habe ich ihn abgeholt am Bahnhof in Westerland und das war damals Karneval, er war Karnevalsflüchtling, das war ja immer dann auf Sylt die große Zeit und dann stand ich so am Bahnhof und dann kamen so die Menschenmassen aus diesem Zug entgegen und ich sah dann,
einen.
Das ist groß.
Zwei, also wirklich ja. zwei Köpfe über allen Schwebenden. Und dachte ich, oh cool, erkannt. Also erkannt ist klar, aber gesehen. Und dann sind wir da hingefahren, da haben wir schon einen kleinen Plausch gehabt. Und dann haben wir wirklich, eine, glaube ich, eine ganz lustige Woche gehabt zusammen. Und da, damals gab es ja dieses Restaurant des Monats, gab es damals. Hat er damals gemacht in seiner Harald-Schmidt-Show. Aber das waren eigentlich immer die ganz schlimmen Restaurants, die wirklich katastrophal waren. Und der hat dann immer das Restaurant des Monats gekürt. Und das, dann haben die den ja die Bude eingerannt. Und dann hatte ich damals ihn gefragt, ob wir nicht auch Restaurant des Monats bei ihm werden können. Und dann hat er gesagt, das geht auf keinen Fall, da wissen wir viel zu gut. Okay, machen wir raus. Ja. Aber wer mir eigentlich am prägendsten war, war eigentlich Franz Beckenbauer. Das war so, den habe ich als Gast mal gehabt, als so netten, unglaublich netten Gast und auch Wein, sehr weinaffinen Gast. Also der hat halt Burgunder geliebt bis zum Umfallen. Und dann halt zu meiner Siegerehrung als Sommelier des Jahres beim Harald Schlemmatlers, dann als den, der das dann so überreicht hat, mehr oder weniger. Das war schon, ja. Und er hat mir gratuliert zum, das war damals so ein Wochenende, der hat am Samstag Dynamo Dresden bei 1860 gespielt, haben wir, glaube ich, 4-1 gewonnen bei 60. Und dann Sonntag war die Siegerehrung und da hat er mir dann bei der Siegerehrung dann gratuliert, dass wir ein Tag vorher die 60er rausgekickt haben. Fand ich sehr schön. Ja, so war das.
Ach, spannende Begegnung.
Schön. Ja. Also wirklich, das waren wirklich zwei tolle Menschen, ja.
Ja, beides auch prägende Figuren,
ich meine. Und Peter Neururer, wenn wir jetzt dabei sind, Peter Neururer hatte ich ja auch als Gast. Und da hatte ich damals in der Sollinghof-Zeitung geschrieben, so ein bisschen über Weine. Und da hatte ich über ein Weingut geschrieben und hatte geschrieben, das war so ein Newcomer-Weingut. Früher war das Weingut der VfL Bochum der Winzer. Und der war damals Trainer von Bochum. Und dann saß er im Restaurant und hat gesagt, hat den Abend so. Und am Ende sagte er so, was hat das denn zu bedeuten, dass dieses Weingut der VfL Bochum der Winzer war? Und da habe ich gesagt, naja, weil sie ja wahrscheinlich zumindest in der Champions League spielen. Und da war das dann auch wieder gut. Ich wollte eigentlich damit ja eher sagen, und dann ist er so, und dann war das Thema wieder gut.
Das, Jens, du musst uns demnächst vielleicht eine Folge ausstatten. Wir haben nämlich eine Zusage von Peter Neururer, dass er zu uns in den Podcast kommt.
Oh, okay.
Wir suchen noch nach einem Termin. Ich hoffe, es klappt am Ende auch, weil wir hatten auch schon oft Zusagen und am Ende hat es einfach wegen Termin.
Ob er sich daran erinnert, wäre cool, ja.
Das wäre wirklich sehr lustig. Vielleicht sollten wir da nochmal uns was überlegen für Peter Neururer, wenn er tatsächlich demnächst hier zu Gast sein sollte. Das wäre
wirklich sehr, sehr cool, ja.
Er hat es jedenfalls vor.
Ja. Aber wieder ein sehr netter Gast auch. Auf Sylt war echt super, ja. Also auf Sylt waren sie alle nett. Also ich wüsste keinen, der da irgendwie, also die auf dem Shuttlezug, schalten ja alle ihre Relais ab.
Geht sofort.
Krass.
Absolut.
Also und ich habe Gäste gehabt, die habe ich in Frankfurt gehabt oder in Hamburg danach, also Jahre danach, die gleichen Gäste. Anstrengend, gestresst. Oh, aber die gleichen Gäste zwei Jahre davor auf Sylt wie Watte, wie Butter. Also ja. Krass.
Es ist sofort. Ich habe jetzt ja auch letztes Wochenende wieder da. Und das Ding ist, du fährst auf diesen Damm und es macht sofort
Schumm. Genau.
Und du denkst einfach nur so, wow, wie schön.
Du bist darunter,
weit weg von allem. Ja,
und dann ist alles schön.
Ja, das ist richtig toll.
Krass.
Ja. Wir haben ja Anfang des Jahres, also bei Johannes, waren auch unsere Prinzessin mal ausgeführt nach Sylt.
Oh. Geil.
Und er war sofort mega begeistert.
Ja, klar. Ja. War gut, das ist mein Standard. Austern schlürfen und teuren Wein trinken.
und ich habe dir Schwimmen beigebracht, du Rettungsschwimmer.
Ja. Ja, das ist schon mega da oben. Das ist schon mega. Also die 4 Jahre, die waren schon sehr prägend. Mhm. Also das war schon cool, coole Zeit. Ja, gut. Was nun?
Zungenbrecher?
Ach, ja, bitte. Wir machen alles mit, ja. Das sieht aber lang aus.
Ja, die sind auch lang.
Oh, nee.
Sind auch
extra gemein.
Du, aber wo wir dabei sind.
Ja, haben wir noch mal einen Schluck, ja?
Also, ja, ich hätte gerne mal einen vom Ersten.
Wir lassen mal Dietmar anfangen, damit wir mal langsam reinkommen.
Dann bin ich mir dran erinnern. Darf ich noch einen Schluck von der hier haben?
Dankeschön. Ja, klar. Kannst Dietmar alles wegsaufen.
Thomas, bist du happy, ja?
Ich darf heute 3 Flaschen leeren,
damit Dietmar das nicht kriegt.
Ja, ist klar. Schenk dir ruhig selber ein.
Ich nehme auch noch ein bisschen
voll
Chardonnay.
Was hast du denn da?
Das ist sächsisch.
Oh. Ich kann da keinen sächsischen Dialekt.
Du hast es 3-mal probiert während der Folge. Jetzt
probiert. Probiert. Ich probiere lieber den Wein.
Okay, gut. Also.
Sächsische Schüler schmieren schmackhafte Schmadderbämsche. Schmackhafte Schadderbämschen schmieren sächsische Schüler. Schmierche Schniedelwurzbrötchen, schnabbeln sächsische Schlägermäulche, sächsische Schlägermäulche, schnabbeln schmierische Schniedelwurzbrötchen, schöne Spreewald-Spezialität, schlemmern sächsische Schlemmer schmatzig, das müsste eigentlich nochmal jetzt hier so, das ist ja.
Ist es ein Spruch oder sind es mehrere?
Das ist ein Spruch.
Alles klar. Kann ich die Flasche bitte auf Ex trinken?
Ja, ich glaube, müsste das auch nochmal.
Also wie war das jetzt nochmal? Kann ich sehen?
Du kriegst einen anderen. Du kriegst einen anderen.
Kann ich sehen?
Ja.
Ach so, das ist ja...
Ja,
ich muss auswendig können.
Nein.
Ach so, ich kann es sehen.
Obwohl, das wäre eine neue Rubrik.
An. Okay, ich versuch's mal. Ah, oh ja, je. Klitschische, muss mit direkt, oder?
Muss ja.
Klitschische, Kleno, Klötzen, Klobisch auf glänzende Kluckern. Glänzende Kluckern, Klötzen, Klobisch auf Klitschische, Kleno. Klipschische, Klatschen, Klumschen, Klum durch Leipzig. Goschen durch Leipzig, Goschen, Klumschen. Klum, was ist eigentlich Klum?
Heidi.
Heidi.
Ach, Heidi. Klum, klipschische Klatschen. Glück, klick, das ist in Sachsen gibt es kein Ü. Klickliche, kläfräschen, gucken auf glockische Gliederkutschen.
Gliederkutschen? Du darfst ihn gern verbessern, das ist gar kein Problem.
Was ist ein Gliederkutschen? Du
kannst ihn besser machen.
Was ist ein Gliederkutschen?
Ich habe irgendwas gelesen, dass Brötchen irgendwie eine Art von Brötchen sein soll, angeblich.
Aber das muss ja dann in der tiefsten Walachei sein,
ja, ja,
wo noch Inzucht und alles herrscht.
Das klingt auch so ein bisschen danach.
Ja, wollte ich sagen. Gliederkutschen, glockische Gliederkutschen gucken auf glücklich, klickliche, nicht glückliche, klickliche, kläfräschen. Was ist kläfräschen?
Okay. Das ist Thomas. Ja.
Ich hab's mir fachmännisch.
Was macht man ja alles in Berlin?
Ich hab's mir fachmännisch bauen lassen, aber ich kann's ja selber nicht.
Ja, dann darfst du es aber auch gleich probieren.
Kleefräschen.
Das Ganze?
Ja, sicher.
Beim Erzgebirge
nach. Das ist auch sächsisch.
Ja, nü. Leg los. Wenn du schon alle so reinreitest hier.
Ja. Das Fuchtland ist dürfe der Hasen, Hosen und der Hosen, Husen, Hasen. Ist das wirklich sächsisch?
Nü. Nee. Das ist ja Fuchtler, das ist ja Fuchtler. Fuchtler. Das heißt nicht Fucht, das heißt Fuchtler, sagen die.
Fuchtler.
Fuchtler.
Jetzt halt nicht hin, jetzt mach weiter hier.
Du bist Fuchtler, das musst du singen. Das ist so.
Wo der Hasen, wo der Hasen, Hosen und der Hosen, Hosen, Hasen, du bist ich dran? Was ist denn das für eine Scheiße? Vor Wurzen, Wurzen schlecht, nach Wurzen, Wurzen wieder besser. Gimmel gerne sind Wesen, die brauch mor gar nie gaun. Oder Gatschen. Das Gatschen wieder. Das hatten wir auch eben, oder? Wie mir sagen. Birnböhm schreibt man mit dem Birnböhm B. Und Bubbleböhm schreibt man mit dem Bubbleböhm B. Kennt ihr diesen alten Gag? Ich glaube, der war mit Markus Profittlich. Mit Baguette?
Baguette, ja, ja. Genau. Baguette.
Bucket.
Da geht ja, er in
Raum. Ich will doch Baguette, nicht genau. Bucket.
Ich hab doch gesagt Baguetteböden und nicht Baguetteböden.
Richtig, ganz das genau. Ist gut. Das ist hier nochmal für Sebi. Aber das, das ist mal was Neues. Also jetzt kann man es verstehen.
Ja? So, die quiddisch vergnügte Qualle quillt qualvoll aus quittengelbem Schottenkilt. Aus dem quittengelben Schottenkilt quillt qualvoll die quitsch vergnügte Qualle. Doch für Kojoten ist es verboten, toten Kojoten die Hoden zu verknoten. Verboten ist es, einem toten auf dem Boden liegenden Kojoten mit dem Pfoten die Hoden zu verknoten.
Ne? Ja, aber sagen wir nochmal quitsch
vergnügt.
Quitsch vergnügt.
Quitsch vergnügt. Quitsch vergnügte Qualle.
Ja.
Sehr schön.
Super. Go Sachs, go.
Go Treby, go. Ja. War doch früher so, ne?
Definitiv.
Ja, ja.
Brauchen wir noch eine Bewertung von Jens? Seine eigenen Weine?
Ja.
Hast du was mit einer Beschreibung?
Nö. Aber hast du eine?
Ja.
Ja.
Jens, als Sommelier.
Ja.
Musst du ja auch in einer gewissen Form diese ganz fiese Sommeliersprache durchaus dann auch beherrschen, auch wenn du sie normalerweise nicht anwenden magst.
Ja.
Könntest du uns bitte noch einmal durch deine drei Weine in einem Rückblick, wie gut sie heute waren, uns noch einmal kurz als wirklich Hardcore-Sommelier deine Weine näher bringen?
Ja, ich muss aber dazu sagen, dass sich da, wie wir vorhin schon gesprochen haben, die Sprache auch etwas ändert. Ich darf ja seit vier oder drei Jahren, für den Gourmillot, für den Wein für Gourmillot auch testen. Und da ist die oberste Prämisse nicht diese ganz aristokratische Vokabular zu nutzen, sondern halt das Ganze volksnah. Mhm. Also dass es wirklich auch jemand sagt, wie ihr zum Beispiel, wenn ihr im Laden steht, müsst das jetzt Heidelbeer, Brombeer, eine tiefgründige Salzigkeit und so weiter, das wird man jeden Edeka-Verkäufer etwas irritieren.
Ja, dann bist du mehr bei Sebi.
Ja, okay.
Ja.
Ja, oder bei Union im Block. Ja, da ist das ja auch genau, ein bisschen schwierig. Von daher bin ich ein großer Freund von volksnaher Weinbeschreibung.
Oder so rum.
Ja, also wo man sagt, Pinot Funky hat natürlich dieses Salzthema, ist definitiv spürbar für einen Otto-Normal-Trinker, ja, dass man halt so diese auf der Zunge so eine Salzigkeit oder wenn man als Kind in einen, also mir ist es passiert, wenn man in so ein Kiesbett fällt, also mit ganz viel Kies, ganz viel Steine und man steht dann auf und hat den ganzen Mund voller Steine und Kies. Dieses Geschmacksbild, dieses mineralisch-steinige, erlebt man mit dem Pinot Funky. Ganz enorm. Also es ist wirklich so, Kindheit, klack, ich im Kiesbett, das würde ich dem so nahebringen.
Nur
wenn man dieses Kind, wenn man diese Kindheitserinnerung mal geschmacklich erleben möchte, ist man
da. Fresse voll Kies.
Genau. Oder Steine. Ja, das ist perfekt. Ja. Thonberg, muss ich direkt nochmal nachziehen, würde mit dem Schwarz erstmal weitermachen. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich würde auch weiterhin dabei bleiben, dass wir ein geröstetes Toastbrot haben, was man vergessen hat im Toaster, was dann etwas länger im Toaster war, ein bisschen schwarze Struktur hat. Das Ganze dann mit einer schönen, saftigen Apfelkompott und Untermalung mit einer cremigen Buttercreme. Ist man vielleicht im normalen Leben nicht unbedingt so, aber würde ich da in die Richtung gehen. Ansonsten dieses etwas fülligere, molligere, man darf jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft sagen, so dieses Feminine ist, glaube ich, nicht mehr ganz so hip, das darf man nicht mehr sagen. Aber ich würde hier sagen, so ein bisschen der Rubens unter den Chardonnays.
Das
kommt immer auch ganz gut, ist auch ganz gut zu verstehen. Hier ist eher so ein bisschen die Diva der Rosés, also ein bisschen was Tänzelndes auf der Zunge. Aber halt, wie wir auch festgestellt haben, mit der Temperatur natürlich dann auch, wird er etwas offener, etwas breiter.
Die Marlene Dietrich.
Hat dann, genau, das ist sehr gut. So würde ich es machen. Und dann kriegt man ganz viele Wein-Nicht-Fans dazu, sagen die Marlene Dietrich oder den Rubens oder dieses, ich möchte auch mal gern einen Mund voller Steine haben. Kriegt man da ganz gut hin.
Ihr seht die Weine wie immer auch auf unserer Webseite in vino-weinpodcast.de, auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, auf Facebook. Haben wir noch was? Nee, mehr haben wir nicht. Ihr seht sie überall. Weinprinzessin, hast du von den drei einen Favoriten heute?
Ich habe einen absoluten Favoriten und zwar ist das dieser Chardonnay.
Der Rubens.
Der Rubens, genau, weil er für mich einfach auch noch was mitbringt und zwar ist das der Geruch von einer Softeismaschine, also im Betrieb, so in so einem Softeisladen. Mhm. Da kommt, das ist so ein spezieller Geruch und das kommt nochmal so ein bisschen mit und der ist richtig frisch, der ist richtig knackig, der macht richtig Bock.
Den mal bei dir?
Das ist mein Favorite.
Tatsächlich und völlig überraschend, den ich gerade im Glas habe, nämlich der Rosé. Also hat mich von den dreien heute nochmal ganz neu gekickt. Eben weil ich Rosés bisher nicht so besonders spektakulär empfand. Und der hat mich heute richtig...
Wackerbart, go, 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 go.
Go, 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 go,
go, go, go, go.
Also wenn sie alle drei noch massenhaft käuflich wären, würde ich sie mir alle drei auch zu Hause in den Kühlschrank legen. Mhm. Aber mir ist es auch der Schwarz, der Chardonnay, der Rubens, der mich am allermeisten begeistert. Aber die anderen beiden sind auch mega. Also die hätten auch beide locker heute Abend mein Favorit sein können. Heute Abend, das sage ich hier um 12.30 Uhr. Soweit ist es schon.
Ja, aber das zeigt ja auch, wie die Weine gut tun und wie sie einem die Zeit vergessen lassen. Ja.
Absolut.
Ja. Jens, wir kommen so ganz langsam, du ahnst es, wir kommen so ganz langsam in den Singflug.
Ja.
Du kannst aber in diesem Podcast jederzeit, wenn du nicht singen kannst, auch singen. Weil ich habe eben gehört, du hättest gerne ein Talent zum Singen und hier ist so eine Chance.
Wer hat das gesagt?
Du. Sieht man in der Ankündigung.
Also, ich habe es nur mal aufgegriffen. Weißt du,
wo habe ich das von mir gegeben?
Du hast es mal von dir gegeben, du gesagt hast, welches Talent hättest du gerne?
Ja, hätte ich gerne, genau.
Genau. Hättest du gerne. Ja, da hast du gesagt, singen wäre schön, muss aber nicht sein.
Genau, das die Aussage steht immer noch.
Ja. Also, hier ist das alles möglich, nur wenn du willst, du musst nicht natürlich, aber... Es ist schon mal leider passiert, dass ich aus Versehen auch mal in diesem Podcast gesungen habe. Das war auch nicht so gut. Thomas Bühne hat ein sehr schräges Gesicht danach gezogen.
Nicht nur Thomas
Bühne. Wir planen auch noch hier im Studio demnächst mit Mareike Amado und Nina Morgadam die Mini-Playback-Show nachzuspielen, wo wir auch noch mal Dinge singen können, die wir nie im Leben singen können.
Aber es ist Playback.
Mareike, das heißt, Amado ist so nett. Ich habe schon mit ihr telefoniert. Die ist unfassbar nett, die Frau. So eine lustige, nette Holländerin, wie man sich das vorstellt.
Oh, ich freue mich drauf.
Ja, das wird super. Also falls du singen möchtest, du kannst jetzt singen, ansonsten würden wir jetzt rausgehen.
Ich würde das Singen ersparen.
Okay.
Uns allen. Mir umso mehr, aber auch euch. Das ist, glaube ich. Also behaltet mich in guter Erinnerung. Und dann ist vielleicht ohne Singen das besser.
Gut. Dann machen wir es jetzt wie mit der letzten Tradition, wie immer, oder? Ja.
Ja.
Wir verabschieden uns. Danke, Sebastian, dass du wieder den Ton gemacht hast.
Danke auch, dass ich dabei sein durfte.
Für alle, die bei YouTube zugeschaut haben, danke an Lisa dafür, dass sie heute das Bild gemacht hat. Danke, Dietmar. Du warst auch dabei.
Ja, schön, dass ich dich immer.
Die Anmoderation war super.
Auf meinen Ohren habe.
Der Anfang war gut. Anfang war
gut. Stark angefangen.
Schön, dass ich dich auch vor allem wiedererkannt habe. Ja. Ich hatte böse Vorahnungen.
Ja, dass ich sehr braun bin nach dem Urlaub.
Manche nennen es braun, manche nennen es. Egal.
Ich finde, Jens, das hat richtig Spaß gemacht. Du bist ein mega Botschafter der sächsischen Weine. Und nicht nur das, sondern ein ganz feiner, toller Typ. Und das hat richtig Spaß gemacht. Es war eine sehr lustige, unterhaltsame Episode gerade. Und das Letzte, was bei uns immer Standard ist, der Gast hat die letzten Worte. Auf Wiederhören. Jetzt kommt Jens.
Auf Wiederhören. Jetzt kommt Jens. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War eine große Freude. Der Weg nach Berlin hat sich definitiv gelohnt. Alles Gute und Zahlen und Gesundheit vor allem.
Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.